Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu Games to Listen, Ausgabe Nummer 10. Die 10. Ausgabe vom einzigartigen Mundart-Podcast über Videospiele. Eigentlich wäre die Ausgabe Nummer 10 Zeit für eine kleine Jubiläumsfeier, aber nein. Statt unsere Zeit mit Abbruch vergeuden, bringen wir euch heute die neuesten Spielberichte zu den aktuellsten Konsolengames und News aus der Zockerwelt. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo, und ich bin heute euer Moderator. Was bin ich aber froh, dass ich die ganze Arbeit nicht allein machen muss. Einige sagen, er träumt nachts von heißen Frauen, die sich um Trophys räkeln. Andere meinen, er war früher ein Schmied und sammelt deshalb Pokal. Für uns ist er einfach der Mr. Trophy, Thomas Seiler, AK Säuli. Sali.
Ja, Sali zusammen. Ja, diesmal ist es nötig, dass wir mindestens, eigentlich sollten wir zu dritt oder zu viert sein, so viele Games sind rausgekommen, die wir müssen spielen.
Ja, das stimmt, ja. Vielleicht haben wir für dich auch einen neuen übernommen, den Trophy Säuli. Ich hoffe vor allem, dass wir eben im übernächsten Podcast wieder zu dritt sind. Der Alex ist schon seit einigen Wochen nicht mehr im Gamester TV-Team. Ihm sind 2 Stunden von seiner kostbaren Zeit alle 14 Tage für Kollegen einfach zu viel verlangt. Ich weiss, die Hardwarehersteller werden jetzt laut fluchen, weil der Alex, auch bekannt als Mr. Bleifinger, natürlich jetzt weniger Zeit fürs Gamen investiert und somit als Buttonmasher auch weniger Hardware kaputt macht. Gamerswelt verdrückt den Krokodilstränen.
Ja, kleine.
Es ist Mitte November 2008, es ist die Jahreszeit für alle Videogamer. Zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr kommen so viele grosse Videospiele auf den Markt wie jetzt. Gears of War 2, Motostorm 2, FIFA 09, Little Big Planet, Mirror's Edge und wie sie alle heissen. Wir haben sie für euch angespielt, durchgespielt oder anders ausgedrückt. Wir haben uns wunde Finger geholt beim vielen Zocken und gar nicht gemerkt, wie aus einem 3-Tage-Bart ein Vollbart geworden ist. Und dass wir uns seit Tagen nur von Energydrinks und Fastfood ernähren, weil uns Frau und Kind verloren haben.
Hey, dafür ist jetzt das Regal voller Pokal.
Das stimmt, genau. Das ist eben der einmalige Service von Gamester.tv. Ja, auf unserer Webseite www.gamester.tv könnt ihr jeweils die neueste Videosendung und auch den Audio-Podcast abladen oder ganz einfach im iTunes Store alles abonnieren. Die ganze heutige Show ist wieder mit Musik untermalt. Heute vom Philipp Wegel mit dem Album Monsters, von 01 das Album Seven Spaces und vom Leif das Album Benrose Dubs. Die Alben findet ihr wie immer auf der Webseite www.thinner.cc. Thinner mit TH und Doppel N geschrieben.
Du könntest die nicht irgendwie ein Album nehmen, das man aussprechen kann.
Ja, das ist eben, das sind halt Szenen. Nee,
das ist halt die Independent-Szene.
Ja, viele sind auch in der Demoszene aktiv. Okay. Und von dort kommt die Musik. Für mich ist das grossartige Musik zum Chillen. Und ich glaube auch du als Stromgitarre-Fan kannst nur zustimmen.
Nein, es geht nicht darum, dass die Musik schlecht ist, aber du holst einfach einen Knüppel in der Zunge, wenn du erzählst, wie es heisst.
Das stimmt. Aber sie geht weniger schnell auf den Sack mit Musik wie NHL 0.
Oh ja, die haben wir ganz schnell abgestellt.
Das Thema haben wir im letzten Podcast gehabt. Die heutige Sendung besteht vor allem aus der Gamers Launch. Ich glaube, wir können sie heute auch locker mal XXL Gamers Launch nennen. Weil, ja, so viele Spiele haben wir, glaube ich, noch nie im Podcast gehabt. Aber auch für die Fans von Neuigkeiten aus der Videogame-Welt oder einfach für Leute, die zu faul sind, um unsere Webseite anzusurfen mit dem schönen Namen www.gamester.tv, haben wir ein paar News zu allen 3 Konsolenherstellern. Jetzt genug vom administrativen Gequassel. Hören wir doch an mit der Gamers Launch XXL. Willkommen in der Gamers Launch XXL. Heute reden wir wieder über die neuesten Spiele, die wir in der letzten Zeit gespielt haben. Wie jedes Jahr zu dieser Zeit schlägt mein Sportherz ein bisschen höher, denn es ist Zeit der Fußballgames. Da wäre zum einen das FIFA 09 von Electronic Arts und zum anderen Konamis Pro Evolution Soccer 2009. Wie sagte Gary Lineker, ehemaliger englischer Nationalspieler, beim Fußball rennen 22 Spieler beim Ball in der Nacht und am Ende gönnt immer Deutschland. Ich würde sagen, das Jahr gönnt am Ende eindeutig den Zocker. Starten wir doch mal mit FIFA 2009 von Electronic Arts.
We've got a really cool new service this year as well, which is called Live Season, which allows you to subscribe to the six biggest leagues from around the world, from Mexico, England, France, Italy, Germany or Spain.
And what we'll do is we'll provide weekly updates on each of the players that are in these leagues.
As the players are playing each week in the real world, and some are playing better and some are playing worse, you're going to see that directly reflected into your game, that your players and your team are going to be going up and down just like the real world.
Is finally we're realizing the dream that we've had for the longest time, which is to get to a point where what you see on Sunday, if you're watching Chelsea Man U at Stamford Bridge, that is going to impact what happens in your game.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wir reden hier über PS3 und Xbox 360 Version von FIFA 09 und Pro Evolution Soccer. Wer FIFA 09 für eine Vivo sieht, der kann auch die Sendung Games to Watch vom Raffi schauen, ebenfalls auf unserer Webseite. Um es vorwegzunehmen, EA hat mit FIFA 09 ein superbes Fußballspiel veröffentlicht. Schon nach dem ersten Match musste ich sagen, FIFA 09 ist noch eine Spur besser als sein Vorgänger. Die KI der Spieler ist besser, die Animationen haben insgesamt einen grossen Sprung nach vorne gemacht und bei Zusammenprall oder Kopfballduell wird Gewicht und Grösse der Kicker mit einbezogen. Selbst der Schiedsrichter merkt sich jetzt nach einem Foul, auch wenn er Vorteil hat laufen, wer das Foul begangen hat und gibt beim nächsten Unterbruch dann die gelbe oder rote Karte. In dem Spiel eher gelbe Karten, nicht wie der Konkurrenz.
PS.
Wie der Name schon sagt, gibt es in FIFA alle bekannten Mannschaften und Spieler. Zur Auswahl steht zum Beispiel Premier League aus England, die deutsche Bundesliga, Serie A aus Italien, die spanische Liga und es gibt Gurkenkicken aus der Major League Soccer in den USA. Total sind es 30 Ligen plus alle Nationalteams inklusive Originalspielernamen. Also wirklich mega viel.
Alles dabei Hyundai, also.
Kann man sagen.
Ich glaube, Konami wird das nie herbringen mit PS, aber dazu mehr später.
Wie ihr es ja schon im Intro gehört habt, gibt es für 6 von diesen Ligen ein wöchentliches Update. Spielt also ein echter Spieler in einer Premier League, spielt sehr gut, macht 5 Goals, so wird er auch im FIFA 09 aufgewertet. Die Updates gibt es, wie schon gesagt, für 6 Ligen. Da wäre Premier League, Bundesliga, Major Soccer League, die spanische Liga, die französische Liga und die mexikanische Tequila Liga. Möchten wir die anderen Updates auch haben, kann man die im PSN Store auf der PS3 oder auf dem Marktplatz von der Xbox 360 für knapp 10 Franken pro Liga erwerben. Wer gerne alle Lizenzen möchte, legt 30 Franken hin und dann bekommt er alle 6 Ligen, also mit 50% Rabatt, als wenn er sie einzukauft.
Das ist eigentlich auch noch genug.
Ja, es kommt halt darauf an, wie man es sieht. Ich denke, für die meisten reicht eine Liga sowieso. Und wer Hardcore-Zocker ist und wirklich jede Saison durchspielen will, für den sind die 30 Franken dann doch auch nicht so viel.
Ja.
Handkrumm hast du natürlich schon recht, weil das Ganze nennt sich ja auch Adidas Live Season.
Adidas Live Season, also es ist ja noch gesponsert eigentlich.
Dann sind 10 Franken für eine weitere Liga oder eben halt 30 Franken für alle Ligen auch nicht so wenig, wenn schon ein Geldgeber dahinter steht. Im Endeffekt muss das natürlich jeder selber wissen, ob er wirklich noch zusätzliche Ligen braucht. Spielen kann man sie auch ohne die Updates. Und die Idee selber ist ja wirklich nicht schlecht.
Ja.
Gehen wir zu den Modi. Da gibt es einen bekannten Turniermodus und einen abgespeckten Manager-Modus. Als Highlight gibt es natürlich den aus NHL bekannten BA Pro-Modus. Der hat es zwar schon mal im UEFA 08 gegeben, aber hat es jetzt zum ersten Mal ins FIFA geschafft. Und im BA Pro-Modus steuert man einen einzelnen Akteur auf dem Rasen über mehrere Saisons und versucht in ein Top-Team zu kommen bzw. Held von der Nation zu werden. Für jede Aktion gibt es Experience-Punkte, spielt man richtig Pass, macht ein Tackling oder schießt sogar ein Goal, gibt es Pluspunkte. Verliert man ständig den Ball oder steht auf dem falschen Ort, gibt es Abzüge.
Ja.
Also für mich ist schon allein dieser Modus, das Geld wert. Macht wirklich Spass.
Ja, ich habe halt nur Multiplayer gespielt, aber so von dem, was du beschreibst und was ich kenne von der NHL-Serie her, ist das schon, muss dieser Modus allein schon das Geld wert sein. Also. Mhm. Und du hast ja noch viel mehr Möglichkeiten.
Ja, da gibt es noch mehr. Gehen wir doch zu den Online-Modi. Wer gerne mit Kollegen auf dem Sofa zockt, darf zum Beispiel im Launch-Modus austoben. Bis zu 20 individuelle Vereine und Nationalmannschaften treten hier in der Liga an und jedes Team wird von einem Spieler gesteuert. Aber ich glaube, noch cooler ist der Online-Teamwork-Modus. An einer Partie nehmen 20 menschliche Spieler teil. Jeder Feldspieler wird also von irgendeinem aus der Welt gelenkt. Nur der Goalie wird vom CPU gesteuert. Wenn man 90 Minuten im Goal steht und man ist bei einer Mannschaft, die recht dominant ist, hat man auch gar nichts zu tun.
Ja, das ist halt Fußball.
Du willst ja nicht eine reine Simulation, eine reale Simulation, ja, sondern doch noch ein bisschen Fun haben. Ja, dann hat es ja noch die normalen bekannten Multiplayer-Modis, wo man mit mehreren Kollegen einfach am gleichen Gerät kann spielen. Und du als FIFA-Neuling hast ja dort auch Gelegenheit gehabt, ein paar Stunden offline zu spielen, ja, gegen Kollegen. So als PES-Apostel. Was haltest du vom Spiel?
Ja, ich nehme es jetzt vorweg. Also wenn ich mir jetzt ein Spiel kaufen würde, ich als ehemaliger PES-Jünger würde sagen, also dieses Jahr würde ich zum FIFA greifen. Es bietet wirklich einfach mehr. Und so wie wir jetzt am Multiplayer gespielt haben, es ist, also vom Gameplay, es hat nicht mehr mit Arcade oder so zu tun. Also es ist eine Fußballsimulation. So wie ich es eigentlich, wie ich es früher vom PES gewohnt war, nur man sieht es FIFA besser aus. Es funktioniert besser, es ist die richtige Name. Es ist noch ein bisschen, teilweise ist mir schon ein bisschen auf die arcadige Seite gegangen. Also das Passspielen und alles ist schon ein bisschen einfacher gemacht als, sagen wir jetzt, ist beim PES von Konami. Also die Pässe kommen meistens an. Die Stellpässe kommen genau dorthin, wo sie sollten und so weiter. Aber es macht enorm viel Spass. Also ich würde jetzt das nicht als negativ anschauen. Es ist einfach noch gerade eine kleine Spur arcadiger, ein bisschen benutzerfreundlicher, könnte man sagen. Ja, also kommst du schneller zu einem Erfolgserlebnis.
Das hängt auch ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad ab, den man einstellt. Also wenn man auch sozusagen den Profi-Modus einschaltet, ab dann kommen die Pässe natürlich auch nicht mehr so.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt einfach auf der Standard-Einstellung gespielt. Oder hast du irgendetwas noch eingestellt?
Nein, das ist Standard. Ah, okay. Aber wenn man es rauf tut, ist es eigentlich wie ein Pass. Da kann man ja auch so spielen, dass man wirklich alles muss machen. Und auch dort hilft doch der CPU das ein oder andere Mal, wenn man nicht in der höchsten Schwierigkeitsstufe spielt.
Und ja, es hat sich wirklich gut angefühlt. Also, es hat, ich weiß nicht, wie viele Stunden das wir gespielt haben. Es ist uns eigentlich nicht langweilig geworden.
Nein, es hat eigentlich immer Spass gemacht. Ja. Und auch eben, jemand, der ja mitgemacht hat, hat eigentlich noch nie ein FIFA gespielt. Also zumindest sicher kein Next Gen. Und er hat sich auch relativ schnell...
So nach 4-5 Spielen ist das auch gut gewesen. Und dann hat er angefangen verlieren und dann hat er ein Spiel wechseln. Also...
Es gibt noch weitere Modi, um vielleicht die noch schnell zu erwähnen. Es gibt eine Online-Liga und natürlich die Einzelmatch. Und wirklich etwas auch Neues ist der sogenannte FIFA-Club. Dort ist man Manager und stampft den Verein aus dem Boden, tritt im 10 gegen 10 Bier-Pro-Modus in der Liga mit anderen Teams rund um die Welt an. In einem Team können bis zu 50 Leute mitmachen. Das heisst, man muss also nicht schauen, dass man nicht immer die gleichen 10 online sind, sondern bei 50 ist die Chance gross, dass man doch 10 zusammenbekommt. Und man hat als Clubmanager dann auch die Möglichkeit, Spieler zu beobachten oder abzuwerben.
Das ist also im Prinzip das gleiche wie im NHL.
Genau.
Dort hat man die Möglichkeit, ja. Ja, und man erkennt auch so die Spieler auch und sie benehmen sich auch so, wie man es im Fernsehen halt sieht. Also.
Ja, da kommen wir gerade zur Steuerung und Taktik, wenn du sagst, benehmen. Es gibt natürlich die klassische FIFA-Steuerung und es gibt auch eine für PES-User angepasste Steuerung. Und natürlich, wie schon letztes Jahr, die Möglichkeit, jeden Button einzeln zu belegen. Also wenn das gar nicht passt, die Vorgefertigte kann das selber machen. Ich glaube, so fällt es auch den PES-Jüngern ein bisschen einfacher zu umsteigen. Neu kann man jedem Spieler eine individuelle Taktik geben und auch im gesamten Team und das per Schieberegler machen. Also spielt man lieber ein gepflegtes Kurzpassspiel oder eher Kick'n'Rush? Oder ist man doch der Flügelspieler? Man kann einfach ein paar Schieber bewegen und dann sieht man die neue Taktik. Sie wird einem vorgespielt, man kann sie selber ausprobieren und bei Gefallen kann sie auch abspeichern. Was ich sehr cool finde, ist, dass Abgespeicherte kannst du dann in der sogenannten Schnelltaktik aufs Digipad legen und in einem richtigen Spiel einfach wieder vorholen. Und sozusagen dann nicht nur sagen, du möchtest jetzt mehr angreifen oder so, sondern wirklich deine Taktik spielen in gewissen Situationen. Es hat auch seine Schwächen, also es ist nicht das perfekte Fußballspiel. So gut Spieler-KI auch ist, der Goalie leidet wie immer unter akutem Intelligenzmangel.
Ja, das zerstört er schon, ja.
Ja, vor allem bei Eckball und Flanken greift er doch das öfter mal.
Ja, also da wo wir gespielt haben, wir haben ja nicht, gut, die Argentinier haben nicht so einen Spitzengoal, wir haben praktisch nur Brasilien gegen Argentinien gespielt und ich habe mich teilweise schon recht müssen aufregen, weil er einfach zu dumm war, für einen Ball zu fassen.
Ja, er fasst ihn nicht oder lenkt ihn eben sehr dämlich weg. Was auch geht, ab und zu verweigert er ja den Einsatz von den Armen, also wenn ein Ball 2 Meter neben ihm liegt. Er nimmt ihn nicht auf, er wartet, der Gegner kommt angerannt und man muss dann wirklich mit dem Knopf den Goalie sozusagen auffordern, dass er jetzt vorsäckelt und den Ball nimmt. Da finde ich, hätte man auch automatisieren können. Aber sonst gibt es Spieler, ich glaube, wenig zu wussten.
Nein, also von dem, was ich gesehen habe, ist es wirklich... Mir ist es eben jetzt so, außer den Kleinigkeiten vom Goalie, also irgendetwas, ein grosser Bug oder irgendetwas, was ich wirklich verholzt hätte, wäre mir nie aufgefallen. Also,
nein, also ich denke, man kann wirklich sozusagen ein bisschen vorwärts schauen und auch neue Features wünschen, also zum Beispiel Wettereinflüsse wären noch cool.
Ja, das hat es ja früher auch schon gegeben in anderen Fußballsimulationen.
Genau, das können wir natürlich da auch machen. Wie immer kannst du die KI natürlich noch verbessern, das ist klar. Kommentare gehen einem ein bisschen schnell auf die Nerven.
Ja, und sie sind teilweise einfach auch falsch. Also.
Ein Schuss aus der Mitte ist nicht wirklich eine riesen Chance.
Ja. Also.
Eben, da hat ja jetzt... IE noch verbessert mit einem Kommentarpack, das man gratis abladen kann, in verschiedenen Sprachen. So kann man zumindest vielleicht die deutsche Sprache mal durch die englische ersetzen oder italienisch oder je nachdem. Vielleicht ist es ja dort ein bisschen besser. Insgesamt muss man auch sagen, im Netzwerkcode könnte man auch noch etwas verbessern. Der 10 gegen 10 Modus spielt sich zwar schon größtenteils lagfrei, trotzdem ist die Ballangabe immer leicht verzögert im Vergleich zum Offline.
Ja, die Framerate ist also schon tiefer, als wenn man es allein spielt. Aber das habe ich jetzt nicht so schlimm gefunden. Also, es ist Meckern auf hohem Niveau, aber man kann es verbessern, das ist ja so.
Und eines der nervigsten Features sind die langen Timeout-Zeiten bei Online-Matches. Also bei der Wahl von einem Team geht einem IE 2-3 Minuten Zeit und bei der Positionswahl dann ebenfalls nochmal 2 Minuten. Und es findet sich hundertprozentig immer ein Depp, der es einfach nicht schafft, auf OK zu drücken. Wenn du Pech hast, bist du einfach 5-6 Minuten im Menü und wartest, bis Spiele automatisch OK drückt.
Was mir auch noch aufgefallen ist, das ist glaube ich, EA-typisch, das ist auch im NHL so, man kann die Wiederholung einfach nicht abschalten.
Abschalten kannst du sie nicht, aber abbrechen.
Ja, abbrechen, aber du musst immer den Knopf drücken.
Aber immerhin reicht es, wenn du den Knopf drückst und wie bei PS musst du den blöden Select oder Start
drücken. Ja, okay, drücken, aber wenn du online spielst, ist dann gleich das Problem, dass jeder das Knöpfchen muss drücken, weil es fort ist.
Das ist ja so, ja.
Also, das ist ja
auch noch einblendet, wie manche dass man drückt. Also, man glaubt, dann nur 7
drücken. Ja, es müssen nicht alle drücken, das stimmt. Aber das wäre jetzt nicht wirklich schwierig gewesen, das irgendwo in einem Menü reinzutun, dass man das ausschalten kann.
Definitiv, bin ich auch deiner Meinung.
Oder irgendwie halt nur, wenn es ein Goal gibt oder so. Aber immer bei jedem Unterbruch irgendeine Wiederholung ist, geht einem mit der Zeit schon ein bisschen.
Ja, du wolltest nicht immer alles sehen, oder? Insgesamt muss ich sagen, ist FIFA 09. Rundum gelungen. Sogar für Leute, die es FIFA 08 haben, lohnt sich der Kauf. Auch PES-Fanatiker könnten sich Spiele wirklich mal anschauen. Denn es macht halt schon einfach mehr Spass, mit den Originalspielern von seiner Lieblingsmannschaft zu spielen.
Ja. Also, Kaufempfehlung.
Ja, kann ich auch sagen. Also wirklich sehr gut. Bleiben wir glatt beim Fußball und kommen zum vorher angesprochenen Pro Evo Soccer 2009 von Konami. Ehemalige Platzhirsch im Fußballhimmel.
Ja, ja, doch.
Ja, kann man sagen. Pro Evo, ja, der Umstieg auf die Next-Gen-Konsole war nicht so einfach für sie.
Ist irgendwie ein bisschen misslungen. Also.
Ich meine, sie sind von der Hardcore-Simulation ein bisschen weggekommen. Sie sind minimal arcadiger geworden, hat es mir jetzt gedacht, diese Generation.
Ja.
Aber also ja, schon letztes Jahr, aber nur ist halt letztes Jahr die technische Umsetzung doch eher schlecht als recht gewesen. Ruckelorgien und Zeitlupen, die epileptische Anfälle oder starke Kopfschmerzen hervorgerufen haben, haben sogar eingefleischte PES-Spieler ein bisschen vergrault.
Ja.
Der Online-Modus im 2008 war schon mit der 10 Megabit Leitung nicht brauchbar gewesen. Es hat einfach gelegt, wie die
Das heisst immer noch nicht im Griff. Schade.
Ja, so ein bisschen besser, aber sie sind noch nicht ganz fertig. Eben, sie haben uns für dieses Jahr einen Haufen Neues versprochen. Schauen wir doch mal an, was sie gemacht haben. Fangen wir bei den Lizenzen an. Bis auf einige Ausnahmen glänzt auch PES 2009 wie bisher mit Abwesenheit von Originalspielern und Lizenzmannschaften. Also anders kann man es wirklich nicht formulieren.
Ich weiss nicht, ob das bei Konami einfach dazugehört, dass man das nicht hat. Also ich weiss nicht, ob die das Gefühl haben, dass das jetzt ihr Spiel definiert, aber sie bringen es einfach nicht her.
Ja, es ist sicher eine Geldfrage, aber ja, ich denke, so arm ist die Bude auch nicht. Also,
nein.
Wenn es müsste sein. Was sie dieses Jahr haben, ist Champions League Lizenz.
Immerhin.
Da kann ich dann sagen, einige Teams, Spieler und auch Hömmli sind erst vor wenigen Tagen per Patch gekommen.
Ja, doch.
Sie sind gar nicht drin gewesen.
Ja, vielleicht haben sie das Geld noch nicht überwiesen gehabt.
Sie haben dafür die von der Fernsehübertragung bekannte Champions League Aufmachung, also mit der Musik, die da kommt und mit den Logos und alles. Also das haben sie. Trotzdem, zum Beispiel Teams aus der Bundesliga glänzen mit Abwesenheit auch in der Champions League. Das heisst also nicht, dass sie die kompletten Teams haben. Was uns aber eigentlich nicht stresst, weil der Schweizer Club, der FC Basel, ist mit dabei, inklusive Originalspieler. Schon mal etwas, ja. Kommen wir zum nächsten Kritikpunkt aus 2008. Die Grafik, die ist in 09 besser geworden. Die Bildrate ist stabil, meistens sogar 60 Frames. Und es kommt doch eher ein bisschen Fußballstadion-Feeling auf, das vielleicht auch wegen der Bandendisplays, die sie
haben. Ja, aber. Es ist für Next Gen ist, sagen wir, eins durchschnittlich.
Ja, es ist absolut kein Hingucker und ja, es liegt Meilen hinter FIFA zurück. Und ich meine nicht Meilen in Zürich. Also.
Nein.
Wirklich Meilen. Ja. Und auch die Zuschauer sehen aus wie hässliche 2D-Sprites. Ich glaube, weil sie es einfach auch sind. Es sieht wirklich ein bisschen scheiße aus, muss ich sagen.
Ja.
Es ist eine Verbesserung gegenüber letztes Jahr. Aber halt nicht kein Vergleich zu FIFA. Dafür ist Spieltempo bei PES 09 um einiges höher als zum Beispiel bei FIFA.
Ja, das hat mir so erstaunt. Das geht relativ schnell.
Mhm. Und auch der leicht arcadige Touch aus dem 08 haben wir eigentlich beibehalten. Einfach Sololäufe vom Mittelpunkt bis vor das Go sind schwieriger geworden als im letztjährigen Spiel. Jetzt in der normalen Schwierigkeitsstufe.
Also im letztjährigen Spiel, also wenn man irgendeinen super Spieler wie der Ronaldinho hatte, der war es relativ einfach gewesen. Und jetzt ist es eher schwierig, es geht immer noch.
Oh ja, es gibt immer noch Spieler, die einfach Leim am Fuß haben.
Ja, und dann sind sie noch so verdammt schnell, dass man gar nicht mehr hinten nachkommt. Ja, es ist immer noch möglich, aber...
Du würdest mir, glaube ich, zustimmen, wenn ich würde sagen, Pro Evo 2.09 hat viele kleine Verbesserungen erfahren, aber es ist kein revolutionärer Schritt. Vielleicht, wenn wir vorher auch noch die Steuerung angesprochen haben, gehen wir die auch noch schnell durch. Alle Flare-Moves, also Tricks, sind jetzt neu bei PES 2.09 auf dem Steuerkreuz, beziehungsweise auf dem bewegungszuständigen Analogstick.
Ist ein grosser Fortschritt, muss ich sagen.
Ich meine, wenn du den Ball zurückziehen willst, zum Beispiel mit der Sohle, dann drückst du einfach mit dem Steuerkreuz zweimal runter und schon hat er es gemacht.
Und im 2008 hast du irgendwie eine Tastaturkombination müssen drücken, wo sogar ein Prügelspiel wie Prügelspiel kompliziert wäre.
Das ist so. Und auch FIFA hat so den Trickstick mit dem Analog-Button, den du drücken musst, also mit dem Shoulder-Button. Und auch das ist viel zu kompliziert. Also dort gebe ich wirklich PES ein grosses Plus, weil die Steuerung ist einfach einfacher, intuitiver und einfacher.
Und aber sie ist trotzdem präzise, also es ist nicht...
Ja,
also die Steuerung ist, also da gibt es jetzt wirklich praktisch nichts mehr zu mosern.
Nein, da muss man sagen, die ist gut, da könnte sich wirklich auch FIFA vielleicht noch etwas abschauen.
Und da die Spieler und so, wie sie sich bewegen und kontrollieren und so weiter, das ist wirklich das ist einsam.
Das Jahr hat Konami zum ersten Mal ein bisschen bei der Konkurrenz abgeschaut und hat mit Become a Legend Modus, der aus FIFA bekannte BE Pro Modus, abgeschaut und implementiert. Auch dort spielst du einen Spieler in einer «Wir haben kein Geld für Lizenzmannschaft» und versuchst mit dem Team den Thron in einer No-Name-Liga zu klimmen und vielleicht irgendwann gegen ein lizenziertes Team können spielen. Im Gegensatz zum IE-Vorbild haben sie auch auf optische Hilfe verzichtet. Also du siehst nicht, wo du musst hinlaufen und was du musst machen. Aber ich denke, Profikicker haben da trotzdem nicht so ein Problem. Also Fußball ist doch recht klar, was ein Stürmer muss machen oder als Mittelfeldspieler.
Ja. Ja.
Ja, ich denke, es ist. Masse kennt es eher als zum Beispiel, was macht ein Center im Hockey oder so.
Das stimmt, das
ist,
ja. Das
ist ein bisschen anders. Der Legend-Modus darfst du online zocken. Und ja, da gibt es natürlich auch noch die anderen Modus, die es schon immer gegeben hat. Liga, Meisterliga, Pokalmodus und eben der angesprochene Champions League-Modus. Du hast schon mehrere hundert Stunden im Jahr in 08 gespielt.
Ja, im 08 nicht mehr so viel, aber Vorgänger, ich weiss nicht mehr, was war das auf der Original-Xbox. Mit dem habe ich wahrscheinlich hunderte Stunden verbracht. Ja,
ja und hast jetzt ja, relativ kurz hast die 09-Version können anspielen können. Auch wieder so ein Multiplayer. Und das ist auch da deine Meinung dazu?
Sehr gut. Also, es hat Spass gemacht. Man darf einfach nicht die grafische Brillanz erwarten, die es FIFA hat. Mhm. Aber vom Gameplay her, ich finde. Rein vom Gameplay her finde ich es immer noch ein bisschen interessanter als FIFA. Weil es ist doch noch eine Spur realistischer. Es ist schwieriger Goal zu schiessen. Man muss sich halt ein bisschen mehr freilaufen und die richtigen Pässe spielen. Als jetzt FIFA. Hat mehr getäuscht im Multiplayer vor allem. Aber ja, es macht auch Spass, so ist es nicht.
Ja, also es ist nicht.
Es ist schon sehr gut. Es hat einfach die typischen Pass-Mängel. Und mittlerweile ist einfach FIFA auch so weit und hat halt noch ein paar Sachen drüber ein, die das Pass immer noch nicht hat, dass ich langsam aber sicher auch dazu tendiere, das FIFA 09 zu kaufen. Weil für beide Spiele habe ich schlecht keine Zeit, das muss ich so sagen.
Gehen wir noch schnell zu den Online-Modis, die es ja auch gibt.
Sind die überhaupt erwähnenswert? Entschuldigung, ich bin eben Konami PS, da erwarte ich gar nichts online, muss ich ehrlich sagen.
Latenz haben wir auch schon kurz angesprochen, Verzögerung im Netzwerk. Es gibt jetzt neue diverse Lobbys für verschiedene Länder, also damit man wirklich auch gegen Spieler aus einem eigenen Land spielt. Die Chance, dass dort die Latenz etwas geringer ist, ist da. Die Latenz ist tatsächlich verbessert worden, also ich habe erst 2-3 Online-Spiele gemacht, jetzt mit der PS3-Version. Aber sie sind noch wirklich weit weg von lagfrei. Also dort ist doch auch FIFA wieder eine Spur besser. Aber Konami schreibt zumindest, sie machen immer wieder Wartungsaktionen und hoffen dann, das Lag-Problem so in den Griff zu bekommen. Aber es ist besser als in 08, also ich muss sagen.
Ja, ich erwarte das ja eigentlich gar nicht vom PES, dass sie irgendwie einen brauchbaren Online-Modus haben, weil nach meiner Meinung haben sie das noch nie hergebracht und wegen dem habe ich das Spiel noch nie gekauft.
Aber sie machen ja gross Werbung mit ihrer PES-Liga, die sie haben.
Also aber was mich erstaunt, ist zum Beispiel jetzt im Metal Gear Solid Online, also heisst es Metal Gear Online, bin gar
Metal
nicht sicher.
Metal Gear, ja, ohne Solid.
Kommt ja auch von Konami und dort haben sie auch den ganzen Schlunz mit ihren eigenen IDs und ihren eigenen Server und dort funktioniert es aber.
Aber es ist von Kojima Productions, vielleicht ist das der Unterschied.
Ja, vielleicht haben die den Netzwerkcode gemacht, ja. Also,
das weiß ich nicht. Also eben, ich muss sagen, wer jetzt so mein Zeug gehört hat und denkt, PES 2.09 ist schlecht, das ist nicht der Fall. Es ist wirklich aus meiner Sicht das beste PES eigentlich jetzt in dieser Generation.
Von der Next Gen ist es das beste, ja.
Man kann blind zugreifen, absolut kein Problem, aber halt insgesamt ist für mich FIFA halt doch ein Tick besser, eben wegen der Lizenzen, bessere Offline-Online-Modis. Ich finde es sogar eine Spur simulationslastiger, aber das ist halt, weil ich ja teilweise auch ein bisschen höheren Schwierigkeitsgrade gespielt habe, wenn ich Liga spiele. Und ja, PES ist gut, PES macht Spass, aber FIFA macht halt auch Spass.
Ja, willst du gerade weiter zum nächsten PES gehen?
Genau, ich habe ja noch PES auf der PSP gespielt und auch FIFA 09, also ebenfalls die beiden neuen. Da muss ich sagen, ja, es ist eigentlich wie bei der grossen, also bei der erwachsenen Version. Wenn es um Modis geht, ist FIFA ganz klar vorne. Und online lagt die PES-Version extrem. Also, ich habe ein paar Spiele gemacht, teilweise hast du einfach nicht gesehen, wo der Ball ist. Du bist im Ball entgegengelaufen und dann ist der Ball plötzlich 50 Meter weiter weg. Und ich weiss, dass es nicht unbedingt an meiner Leitung gelegen ist, also zumindest nicht, dass meine Leitung voll gewesen wäre auf meiner Seite. Ich kann natürlich nicht sagen, wo es zwischen innen genau basiert ist, aber es ist wirklich, das hat ein bisschen gestört, trotz allem, muss ich aber sagen, auf der PSP finde ich die PES-Version, zumindest im Singleplayer, eine Runde besser, also im Offline-Modus. KI ist irgendwie geiler, also es ist halt wie Pro Evolution Soccer auf der PlayStation 2 und das ist halt immer
dort
noch
ist King of the Hill gewesen.
Ja, und halt eigentlich immer, oder? Es ist halt einfach online, hat es nicht viel gehabt. Und das merkst du, also PSP ist wirklich, also die PSP-Version ist halt wirklich sehr nahe an der PS2-Version. Bei FIFA ist es ein bisschen anders, das sieht zwar grafisch sehr gut aus, aber KI ist dort doch schlechter als die Version auf der grossen Konsole. Und so muss ich sagen, zumindest im Offline-Modus, für mich also PES-Version ganz klar vorne. Und ja, wenn es wieder um Online geht, dann klar nicht mehr FIFA.
Das heisst, ich als frisch, wie sagt man das, einfach als ich habe mir kürzlich gerade eine PSP 3000 gekauft, da würdest du mir also die PS empfehlen. Weil im Zug zur Arbeit oder so kann ich nicht online spielen.
Ja, ich hatte ja schon letztes Jahr, also letztes Jahr, ich hatte schon bei der letzten Version gesagt, dass ich das PS auf der PSP eigentlich die beste Version gefunden, also die 08. Mhm. Also jetzt im Vergleich zu der PS2 Version, aber die habe ich natürlich nicht gehabt, aber ich meine einfach, du hast ja auch die PS3 Version gehabt, 08.
Ja.
Und mir hat PES 208 auf der PSP mehr Spass gemacht, also okay. Auf der Xbox oder PS3. Ja, gehen wir weg vom Fußball und gehen wir zum
Rennspiel,
ja. Da wäre ich MotoStorm Pacific Rift von Sony.
Exclusive.
Genau, der zweite Teil von MotoStorm ist jetzt auf der PS3 eingetroffen mit Töffs, Quads, Buggies, Rallywagen,
Röntrucks,
Geländewagen, ja. Ja, LKWs, Monstertrucks, geht's, Halsbrecher ist über Stock und Stein, Klippen vorbei, Lava, Flüsse, hüpfen wir drüber und wir fahren am Strand, also Adrenalin pur aus meiner Sicht. Mhm. Ja.
Grafik brillant.
Grafik ist brillant, also wenn man es jetzt zum Beispiel auch mit dem letzten MotoStorm vergleicht, also den Launch-Titel, was damals geht für PS3, dort hat es nur einen Streckentyp gegeben, viel Sand und Schlamm.
Ja.
Und jetzt gibt es mehrere, also zum Beispiel es gibt Earth and Water Zone, das sind so malerische Küsten, riesige Wasserfälle, tiefe Canyons oder eben dichte Dschungelabschnitt. Dann gibt es die Air Zone, dort ist man eher so in luftiger Höhe mit extremen Jumps. Und in der Fire Zone dort springt man über feurige Lavaströme und die machen die ganze Situation im Rennen immer ein bisschen gefährlicher. Fahrzeuge verglühen in Sekunden schneller, wenn sie mit dem flüssigen Gestein in Berührung kommen. Und auch ein Auto fängt schneller Feuer, wenn der Turbo aktiv ist. Und ja, und den Turbo kann man unterwegs im Bach und zum Bewässerungssystem kühlen.
Well. Das ist eigentlich, also das mit dem Kühlen haben sie schon vorher gehabt, das mit der Lava ist jetzt neu.
Ja, und es hat vorher natürlich kein Wasser gehabt, wo du hast wirklich kühlen können. Also,
ja.
Das war mehr so in der Luft, wenn du jumpen bist.
Oder halt die Dinge in den Schlamm oder so gefahren bist, ja.
Dann auch, jede Strecke bietet eine grosse Anzahl an verschiedenen Wegen zum Ziel. Das hat es eigentlich früher schon gegeben. Neu ist jedoch, dass einige Wege nur mit bestimmten Fahrzeugen erreichbar sind. So kann ein TÜV schwer über extreme steinige Strecken fahren.
Ja, oder irgendwie durch eine Bretterwand durchblocken, kommt genau nicht so gut an mit einem TÜV.
Man muss sozusagen also den längeren Weg aussen rumnehmen, während der Monster Truck einfach durchfahren kann. Und wie du sagst, Quad zerschellt in der Werbetafel, der Lastwagen brettert einfach durch.
Ja, dafür, wenn der eine ein Lastwagen durchbrettert, ist dann die Strecke auch für die anderen frei.
Genau, also es ist ein neues taktisches Element, aber ich muss trotzdem sagen, es ist doch weiterhin ein reiner, rassiger Arcade-Racer, also wie er im Buch steht. Also trotz dieser Taktik hat nichts mit Simulation oder so zu tun.
Mm-mm.
Ja, und auch bei den Spielmodus, muss ich sagen, hat sich im Vergleich zum Vorgänger dann doch weniger da, weil ja, wie beim Vorgänger gibt es nur Punkte, wenn man unter die ersten drei Plätze ist. Der Schwierigkeitsgrad wird von Rennen zu Rennen erhöht, die Strecken werden etwas schwerer, Gegner härter, die Rennen unberechenbarer. Und je weiter man die Karriereleiter aufklettert, desto eher gibt es halt den Fall, dass man die Strecke wiederholen muss, weil es nicht geschafft hat. Man muss dann auch mit der Zeit wirklich die Strecke gut kennen, also man muss wissen, dass man mit dem Fahrzeug X am besten dort durchfährt, weil eben, es wird dann doch schwer. Und erreicht man dann keinen Podestplatz, gibt es keinen Punkt. Ohne Punkte gibt es kein neues Level, ohne neue Level gibt es keine neue Strecke.
Also noch einmal fahren.
Genau. Insgesamt sind es 16 Strecken. Das Spiel teilt sich eben in der Kampagne die vier verschiedenen Elemente auf: Wasser, Erde, Feuer und Luft. Mit jeweils 24 Rennen, was dann am Schluss zu 96 Rennen führt.
Ja, das braucht doch ein so ein Rennen. Gut, ich kenne es jetzt halt nur vom Multiplayer. Also das Rennen ist schon 5 Minuten mindestens eigentlich gegangen. So.
Je nachdem, es geht, das Rennen, die hast du in 2 Minuten durch, weil du 2 Runden fährst.
Und
dann hast du das Rennen, wo 7-8 Minuten gehen, aber okay. Das ist dann eher die Ausnahme. Also der Schnitt würde ich so bei 3-4 Minuten sehen.
Okay.
Ja, merkst du es manchmal halt gar nicht. Wenn
also durchaus auch geeignet für schnell 1-2-3 Rennen zu machen und dann, also es ist nicht so, dass man eine Stunde lang muss dran sein, um irgendetwas zu erreichen.
Für mich, ja. Der Arcade-Racer schlechthin, das heisst, 5 Minuten spielen, 10 Minuten spielen, aufhören oder auch 5 Stunden spielen, je nachdem, was du willst, aber es ist dir überlassen. Was es neu gibt, direkt, ist der Eliminierungsmodus, also ein Fahrer auf dem letzten Platz fliegt nach einer gewissen Zeit raus. Der Modus hat es zwar im Teil 1 auch gegeben, ist aber erst später als kostenpflichtiges Add-on rausgekommen. Ja. Und es gibt neu noch so ein Geschwindigkeitsrennen durch mehrere Checkpoints, also so ein Time-Trial im Prinzip, wo man dann auch man muss so zwischen 2 Fässer durchfahren, die sind dann farblich markiert. Und ja, das ist jetzt nicht unbedingt meine Sache, aber ja. Hat doch der eine oder andere, der sicher Freude hat. Jetzt beim Teil 1 hat es ja nur den Singleplayer-Modus gegeben, also offline war da nicht viel mit 2 Player.
Ja.
Bei Pacific Rift gibt es jetzt sogar einen 4-Player-Split-Screen.
Ist eigentlich, also mir hat es erstaunt, dass sie das im 1 nicht schon drin hatten, weil das ist jetzt wirklich ein Racer, wo man relativ schnell reinkommt, auch wenn man nicht viel spielt.
Ich glaube einfach, dort hat es sich gefehlt. Das war ein Launch-Titel. In Japan haben sie ja nicht einmal den Online-Modus drin zum Launch. Und in Amerika und Europa dann immerhin der. Ich glaube einfach,
okay.
Das ist einfach eine Zeitfrage. Jetzt beim 2-Player-Splitscreen, wo wir ja in Leipzig mal gespielt haben, dort sieht man eigentlich grafisch keinen Unterschied wie zum Singleplayer. Also
gut, grossen. Das war nicht die Endversion, aber uns ist nichts aufgefallen.
Nicht
aufgefallen,
ja. Und beim 4-Player-Splitscreen muss man jetzt schon sagen, dort gibt es natürlich Einschränkungen in der Grafik. Die Auflösung wird runtergeschraubt auf eigentlich normales Fernsehen, also SD-Niveau.
Ja, ungefähr, ja.
Und man sieht auch viele Pop-Ups im Hintergrund.
Ja, also damit hatte ich am Anfang ein bisschen Mühe gehabt, vor allem wenn man die Strecke noch nicht kennt hat. Und dann fährst du irgendwo durch eine Waldtür und dann ist ein Schild und dann, da ist wahrscheinlich eine Brücke. Fährst her, kommst natürlich vollkommen zu blocken, bist noch gestresst und die Brücke ist aber nicht da. Und dann fährst du 20 Meter weiter und dann ist die Brücke plötzlich da. Also es fällt auf.
Ja, was dir aber nicht passiert ist, dass du fährst und es ist plötzlich ein Baum im Weg. Also
das nicht gerade, nein. Aber
man sieht es definitiv. Für mich hat es auch ein bisschen ich würde sagen, jetzt ein bisschen Gamecube-Niveau fast gehabt, so von der Grafik.
Gut,
jetzt.
Wenn man es halt schaut, wenn man die normale, also die Next-Gen-Auflösung durch 4 teilt und dann 4 kleine Fenster hat, dann ist klar, dass die Grafik muss leiden.
Ja, und also da reicht dann auch die Rechenpower von der Next-Gen einfach noch nicht. Aber mir hat es also auch das 4 durch unheimlich Spass gemacht. Man kann auch mit CPU-Gegnern fahren, also nicht nur das 4 durch allein, sondern sagen, nein, gib mir noch die restlichen Plätze mit CPUs auffüllen. Und ein grosses Plus war, dass man die Strecken von Anfang an können auswählen im Multiplayer-Modus. Also wir haben nicht erst wie bei Mario Kart müssen Strecken freispielen. Mhm. Das ist etwas unheimlich Dämliches, was ich finde.
Wenn was mich ein bisschen gestört hat, ich weiss nicht mehr, wie die Strecke geheißen hat, es war ein bisschen feister gewesen. Gut, ich weiss jetzt nicht, ob es noch nicht optimal eingestellt war, aber es hat mich tendenziell fast ein bisschen dunkel gezeugt.
Ja, das ist natürlich Geschmackssache. Ich meine, man kann Brightness immer aufschalten. Oder?
Ja, aber ich als Töpfelschisser erwarte, dass man das im Spiel einstellen kann.
Das kannst du auch, ja.
Das kannst du auch, okay.
Das kannst du einstellen, ja. Also ich muss sagen, macht wirklich Spass. Jetzt, bei den Multiplayer-Modus, muss ich sagen, sind genau die gleichen wie im Singleplayer, also Rennen und Eliminieren. Es gibt leider kein Punktesystem, also so eine Art Göpp, das hat mich ein bisschen angedunkt. Also man fährt einfach jede Strecke im Multiplayer jetzt mit Kollegen. Ja, einfach einmal. Ab. Einer ist, voilà, einer gewonnen, aber es gibt keine Punkte. Also wäre noch geil, wenn du da
Punkte. Also, Multiplayer-Modus ist schon deutlich besser geworden gegenüber vorher. Einfach wegen dem Splitscreen. Aber ja. Da könnte man sicher noch mehr, da könnte man so noch viel mehr rausholen.
Ich meine, er hat sich 100%ig verbessert. Ja. Vorher hat er auch kennengelernt.
Ja.
Aber es wird mehr Modis, oder? Ich meine, so ja. Capture the Flag oder so, wie man zum Beispiel aus, wie heisst das, Midnight Club, Los Angeles. Club.
Los Angeles, ja, und das so Sachen.
Wäre jetzt noch fun, wäre es wirklich.
Ja, vor allem mit diesen Autos, wo du noch rumcrashen kannst und mit der Landschaft und allem. So.
Ja,
man könnte also bei einem Motorstorm 3 erwarten, eigentlich, dass da deutlich mehr noch kommt.
Ja, vor allem jetzt ist doch, also man muss sagen, eins gesehen, die Landschaft ist schon interaktiver als vorher. Also eben, wir haben sie ja erwähnt mit den Brettern und so. Das Zeug bleibt hier rumliegen, also das haben sie eigentlich recht gut hinbekommen. Aber dort könntest du natürlich noch einiges mehr rausholen.
Ja, aber ich würde jetzt sagen, sie sind eigentlich in allen Bereichen ist das Spiel verbessert worden gegenüber dem Landstitel. Also, sie sind auf dem richtigen Weg.
Online kann man jetzt 11 spielen, also insgesamt 12 natürlich, aber einfach 11 Gegner. Und was ich gehört habe, ist, dass dort der Sound, den man selber spielt, also der Custom Soundtrack, sollte gestreamt werden zu den anderen Online-Gegnern. Ich habe das aber selber nicht getestet, also das ist jetzt Hörensagen, was ich hier erzähle.
Das kann gut sein, aber das kann auch extrem schlecht sein.
Ja, je nach Bandbreite halt, oder?
Ja, oder je nach Musikgeschmack.
Natürlich, ja. Was man muss sagen, Lag ist in dem Spiel jetzt Fremdwort, also online. Das haben sie wirklich super hinbekommen. Also ich habe jetzt vielleicht 4 Spiele gemacht online auf und muss sagen, ist nicht repräsentativ, aber ich habe nicht einmal wirklich Probleme gehabt. Weiterhin kommen wir jetzt noch so technische. Das Manko vom Vorgänger mit den Ladezeiten bei der Fahrzeugauswahl hat man gelöst. Statt echte 3D-Modelle werden jetzt so Autobilder geladen, im Prinzip 2D-Bilder.
Dafür musst du nicht immer 5 bis 10 Sekunden warten, bis das Auto geladen ist.
Genau, das geht dann massiv schneller.
Viel angenehmer.
Grafisch ist auch Motorsturm 1 eigentlich schon zum damaligen Zeitpunkt, man kann schon sagen, so ein Vorzeigetitel für PS3 grafisch. Man war natürlich dann gespannt auf die Grafik vom 2 und muss sagen, ja, die ganze Linie überzeugt. Also, die Spiele sieht insgesamt besser aus, die Levels sind grösser, es hat mehr grafische Effekte und das Geschwindigkeitsfeeling kommt gut über. Ruckler gibt es im Singleplayer-Modus eigentlich keine. Pop-ups sind auch eher selten. Trotzdem findet man natürlich die ein oder andere unschöne Textur. Je nach Winkel, wo man hinschaut, sieht zum Beispiel mal ein Wasserfall nicht so geil aus und Hankerum sieht er wieder ziemlich geil aus. Das ist
Ja, das ist mir aufgefallen, ja.
Ja, ich meine, ich habe im letzten Podcast ja noch Pure gelobt von Disney.
Ja, da wollte ich jetzt eigentlich noch gerade fragen. Wir haben ja schon über Pure geredet und so alles im Vergleich.
Ja, im Vergleich zu Pure hat Motorstorm Pacific Rift Messlatte einfach noch mal ein bisschen aufgesetzt. Es ist eigentlich Pure in allen Belangen überlegen. Bessere Grafik, besseres Gameplay, besseres Streckendesign. Vielleicht das Einzige, was Pure vorne liegt, ist das Customizen der Fahrzeuge. Aber sonst, das war so wirklich gewesen. Trotz allem, auch Pure ist absolut in der Top-Liga. Aber Motorstorm Pacific Rift ist für mich auf der gleichen Stufe wie Burnout Paradise. Aber man darf die beiden Spiele nicht wirklich vergleichen. Es sind zwar beides Arcade-Racer, doch Burnout ist ein Open-Racer, während Motorstorm Pacific Rift doch dann vergleichsmässig eher linear ist. Aber absoluter Top-Titel. Gehen wir gerade weiter von Racen und Sportspiele, gehen wir zu den First-Person-Spielen. Schauen wir doch mal Mirror's Edge von EA an, entwickelt von DICE.
Next-Gen-Konsole, oder? PC-Version gibt es nicht, oder?
Doch,
gibt es auch noch. Okay, also kann ich alle spielen.
können alle spielen, ja.
Und die eigentlich diesen Podcast nicht hören sollten, weil wir uns ja auf Konsolen konzentrieren.
Bei Mirror's Edge handelt es sich nicht unbedingt um einen richtigen First-Person-Shooter, wie man vielleicht könnte meinen, wenn man DICE gehört, Battlefield-Macher, denkt man, ah, cool, schon wieder ein neuer Shooter. Sondern Mirror's Edge ist ein bisschen einfach gesagt zum 3D-Jump'n'Run-Titel.
Haben wir das nicht noch schon in einem Podcast einmal erwähnt, das Spiel?
Ja, dass es rauskommt, ja. Das Demo haben wir noch nicht gespielt, okay. Bis damals. Und jetzt ist ja die Final-Version raus. Also ich habe die Final-Version gespielt.
Ich habe das Demo gespielt.
Genau, ich beziehe mich natürlich auf die finale Version. Ja, das Ganze startet auf einem Hochhaus bei strahlend blauem Himmel. Neben der Steuerung von der Fate. Das ist so eine Runnerin, wie man dem sagt.
Ja, sie nennen sich Runner im Spiel, ja.
Genau, das Ganze ist aus der Ego-Perspektive, darum eben First Person. Man klettert über Zäune, rutscht unter Rohr hindurch, springt über Dächer, verprügelt entwaffnete Polizisten mit getimten Quicktime-Events.
Parkour halt.
Parkour, ja. Wer will, darf mit den Waffen auch rumballern, aber irgendwie verliert das Spiel ein bisschen so den Fluss, was es so gibt. Deshalb schmeiß ich zumindest die Waffen immer weg und ich glaube auch, wenn man so das Story-Mode sieht mit den Cutscenes, würde Faith, also die Hauptdarstellerin, das auch so machen. Und ja, was natürlich auch geil ist, sind so die riesen Jumps, die man ab und zu macht, die dann die wow geile Effekte so hervorrufen. Das sind so die Glücksmomente, wenn man vom Gegner flüchtet und dann zum Beispiel über einen Kran auf einen anderen Kran jumpt, wirklich einen Riesensprung macht. Das wird dann das Ganze noch ein bisschen in Zeitlupe gezeigt. Die Story selber, ja, gönnt keinen Preis an Originalität, aber welches Spiel macht das schon? Die Schwester von der Fate, der Polizistin, wird beschuldigt, dass sie den Bürgermeisterkandidaten erschossen hat. Fate ist dann auch dort am Tatort, nimmt so ein Fetzen Papier, wo irgendetwas draufsteht und macht sich dann auf die Suche nach einem wahren Mörder. Der Hauptteil von der Story wird so in Zwischensequenzen erzählt, wo aus meiner Sicht ein bisschen dämlich daherkommen. Und zwar, es sieht so aus wie ein Flash-Video. Also es ist ein Comic-Stil, der mir nicht ganz so passt. Vor allem passt nicht zu der Spielgrafik aus meiner Sicht. Es erzählt die Story gut, alles okay, aber mein Geschmack trifft es einfach nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und für Leute, die gerne Highscores machen, gibt es neben dem Story-Modus natürlich noch Achievements, Trophys und durch das eigentlich genug Replay-Value, auch wenn Spiele vielleicht für den einen oder anderen insgesamt ein bisschen zu kurz geraten ist. Oh, ja,
du hast es aber noch nicht durchgespielt, oder?
Ich bin jetzt im letzten Level.
Du bist im letzten Level.
Und ungefähr, wenn es hochkommt, sind es positiv gerechnet 6, also eher für Spiele.
Okay. Also ja, das trifft sich so mit den anderen Berichten, die ich gelesen habe, wo sie so sagen, die Story hat man so in 6-7 Stunden hat man durch.
Ja, es ist auch nicht wirklich schwer jetzt im normalen Schwierigkeitsmodus. Und wer den Story-Modus natürlich durch hat, für den gibt es dann Time Trials oder so Speedruns. Die kann man sich mit anderen messen. Die Zeiten, die man erzielt, werden dann aufgeladen auf PSN oder Xbox Live und kann dann halt schauen, wer ist der schnellste. Und das geilste Feature ist, dass man sogenannte Ghosts herunterladen kann. Also man geht zum schnellsten Runner in einem Level, lädt dem sein Ghost ab und kann dann sozusagen hinter nachsäckeln, sieht, wie er es macht, sieht, wo man selber Zeit verliert und kann dann halt probieren, seine Zeit zu schlagen. Im Endeffekt ist das aber sicher etwas, das vor allem Hardcore-Fans lange wird packen. Jetzt für mich, ich kann mir das vorstellen, 4-5 Mal zu machen, aber dann habe ich es gesehen. Also. Grafik. Wer hat es gedacht, was die UT-Engine alles kann? Das Spiel basiert nämlich auf der Unreal Engine, kommt aber absolut farbenfroh daher. Also grau sucht man vergebens. Farben wie rot, blau, grün oder orange prägen das Bild. Oh ja, dafür gibt es halt die bekannten UT-Probleme beim Start von einem Level. Es dauert 2-3 Sekunden, bis Texturen alle geladen sind. Fällt jetzt hier aber nicht so ins Gewicht, weil irgendwie es hat weniger Texturen als zum Beispiel in Gears of War. Also, ja, der grafische Stil selber hat mir sehr gut gefallen. Es ist halt so ein bisschen etwas Eigenes. Und Musik, muss ich auch sagen, irgendwie hat die absolut passt zum Game. Also jedem Level ist etwas anderes gekommen und es hat so ein bisschen die Stimmung ausgedrückt, wenn du wirklich gesäckelt bist, wenn du geflüchtet bist von den Gegnern. Das sind keine Ohrenwürmer, aber es passt einfach.
Ja, aber jetzt noch zu der Grafik, farbenfroh. Es ist nicht farbenfroh wie ein Far Cry, wo man irgendwie durch den Dschungel durchläuft. Das hat irgendwie einen Gelbton, einen Weißton, einen Blauton und einen Rotton.
Nein.
Also das ist jetzt mein Eindruck vom Demo gewesen.
Ja, eben, das ist vom Demo gewesen. Nein. Du hast natürlich schon, du hast schon andere Farben, aber es sind grelle Farben halt, wo
einfach kommt siehst. Also schon von einfach. Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach sogar so Komplementärfarben stark drin war. Und es bös gesagt, schwarz und weiß und grau nicht.
Es passt halt absolut, es ist ein eigener Style. Es geht nicht darum, irgendwie etwas Reales darzustellen, sondern es passt so zu der ganzen Story, so wie die Figur auftritt. Auch. Ich meine, man hört ja dann auch Gespräche, es gibt ja noch viel In-Game-Voice. Und das passt einfach. Es ist so, das, so ein bisschen das Lifestyle. Die haben
sicher einen eigenen Stil.
Und
ja,
also, ich denke, viele wissen nicht, dass das auf der Unreal Engine basiert, weil dort kennt man halt wirklich nur immer grau, braun, grau und braun. Oder Militär und dann noch ein bisschen grün, und zwar das Militärgrün. Und das ist doch, also ich kenne kein Spiel, das farblich so aussieht, ja, wo man einen anderen Weg geht.
Also rein von der Präsentation und auch vom Spielprinzip her kenne ich nichts Vergleichbares. Also, das ist etwas Neues. Kommt selten genug vor in der Zeit von der Fortsetzungsserie, wo jedes Spiel, das erfolgreich war, 5 oder 6 Mal vorgesetzt muss werden. Das ist wirklich etwas Neues. Also.
Ja. Dort ist es, ja, muss man sagen, DICE hat vielleicht auch genug gehabt, nach dem 15. Battlefield noch etwas Neues machen. Und man muss auch hier EA ein Kompliment machen, dass EA dort in ein bisschen freie Hand gelassen hat. Also generell hat EA dieses Jahr 1 oder 2 Spiele mal gemacht, die man vielleicht nicht erwartet hat. Also nicht
ja, EA, die doch eher eben für die Fortsetzungsspiele bekannt ist, die halt immer, was ich immer gut verkaufen.
Vielleicht noch schnell die Steuerung, weil dort haben wir schon Leute gehört, die sagen, ist so kompliziert und alles. Die Steuerung ist eigentlich super einfach. Man braucht die linken Schulterbuttons, einen zum Bücken, einen zum Jumpen. Ja, und dann ein Button.
Noch säckeln und das ist es eigentlich schon fast.
Genau, da ist noch ein Schulterbutton auf der rechten Seite, um mit den Füßen zu schlagen, beziehungsweise wenn du einen Jump machst, machst du einen Kick dann mit dem Fuß. Dann ist noch ein Button auf der, also zum Beispiel B oder X, je nach Konsole, wo du drückst, zum Beispiel für einen Bullet-Time-Effekt zu machen, also dann, das, was man aus Matrix kennt, das Ganze in Zeitlupe abläuft. Das braucht man vor allem, um einen Gegner zu entwaffnen, weil dort leuchtet ganz kurz schnell seine Waffe rot auf. In dem Moment muss man dann den richtigen Knopf drücken, also ist natürlich immer der gleiche. Aber wenn man das nicht so drauf hat, nützt man am Anfang natürlich vor allem Zeitlupe.
Das war etwas, was ich im Demo ein bisschen Mühe hatte, bis ich wieder reinkomme.
So gut Mirror's Edge ist, es hat auch seine Probleme, und zwar die nicht vorhandene KI. Gegner stellen sich wirklich teilweise selten dämlich an. Also, es soll nicht heissen, dass sie keine Gefahr darstellen, denn nach 2-3 Treffern ist man tot. Aber sie lassen jegliche Taktik vermissen. Also, und das Entwaffnen ist halt wirklich im Prinzip ein simpler Quicktime-Event. Drücke in den richtigen Moment und voilà, man hat die Waffe. Das ist mit der Zeit halt ein bisschen, wie soll ich sagen, man hat es ein bisschen gesehen. Und auch das Problem ist, wenn man den Quicktime-Event, wenn man ihn verpasst, also im falschen Moment drückt, dann schlägt natürlich der Gegner zu. Man fliegt einen Meter hinterher und er schießt auf einmal und ist tot. Also im Prinzip, wenn der Quicktime-Event verhaust, bist du tot. Ja, also nicht immer, aber später ist das eigentlich immer.
Es ist immer im Demo, ist schon so
gesehen. Darum, ich persönlich bei viel mehr Anzeigen und habe einen Kick gemacht und dann eigentlich im Prinzip die Figur runtergeschlagen. Was dort auch ein bisschen dämlich ist, du kannst also die Figur nicht im Nachhinein entwaffnen. Also wenn du den ersten Kick gemacht hast und sie getroffen hast, bleibt sie eigentlich so stehen. Du kannst weiter kicken oder weiter mit dem Fuß reinschlagen, bis sie umgeht. Aber du kannst nicht mehr probieren, die Waffe wegzunehmen. Das heisst, also, wenn du angreifen willst, musst du dir vorher überlegen, möchte ich eine Waffe ergattern oder nicht. Und dann.
Was ich mir noch relativ schwierig vorstelle, wenn du eigentlich im Flow drin bist und das Ganze schneller anläuft.
Ja, nein, es ist natürlich nicht so, dass irgendein Faktor 10 schneller ist, sondern es ist einfach ein bisschen schneller. Und der Kick selber ist einfach, weil du kommst zu säckeln, dann jumpst du einfach auf und drückst den Kick, also drückst die Schlagtaste und dann macht sie so einen. Dann springt sie eigentlich gegen vor, oder? Und macht einen Kick. Ja. Also das kommt eigentlich im Flow recht gut entgegen. Eben, sind die Waffen ist dann schon eher, dann musst du schnell anhalten und schauen, oder? Und ist ein bisschen schwerer. Darum habe ich meistens mir eher einen Kick gemacht, als wirklich entwaffnen. Und ich habe noch nie geschossen. Also nur dort, wo ich muss, aber dort habe ich auf Gegenstände schießen und nicht auf Gegner. Ja, wie schon gesagt.
Meinst du dazu? kaufen, nicht kaufen.
Ich finde die 6 bis 8 Stunden, die es geht, eigentlich ideal jetzt für das Gameplay selber, weil wenn es 20 Stunden wären, wäre es ein bisschen monoton. Also da hätte sie eindeutig mehr Abwechslung müssen einbauen müssen. Jetzt für die 6 Stunden passt es eigentlich recht gut. Also eben, mir hat es gefallen, der grafische Stil ist gut. Es hat seine Probleme. Und es ist definitiv nicht für jeden ein Spiel, weil halt wirklich wenig Baller ist eigentlich nicht. Du kannst Baller, aber das ist nicht das Ziel vom Spiel. Ja, also ich würde sagen, das Demo abladen. Es ist zwar zu kurz, aber es gibt trotzdem so ein bisschen Einblick, um was das geht. Und wer unsicher ist, würde ich sagen, eher pro Spiele. Also fürs Spiel entscheiden, kaufen. Mir hat Fun. Also es ist nicht super gut, aber es ist wirklich gut. Kannst du bei uns Spiele mieten, würde ich sagen, ganz mieten. Gibt es bei uns halt leider nicht. Aber mal. Und ich meine, du hast ja das Demo auch gespielt.
Also ich würde es mir jetzt nicht unbedingt kaufen. Mir hat, also die grafische Präsentation und alles ist cool gewesen, von dem, was ich gesehen habe. Ist aber nicht unbedingt mein Stil. Mhm. Und vom Gameplay her im Demo innen, es hat mich schon dort ein bisschen angefangen, repetitiv durch irgendwie. Es ist von dem her gesehen, wenn ich würde es vielleicht in einem halben Jahr kaufen, als Titel am Wühltisch, wenn es abgeschrieben ist. Aber jetzt, dass ich es jetzt gerade unbedingt müsste haben,
kann ich. Für mich ist es halt so ein bisschen eine Abwechslung zu diesen 500 Shootern, die kommen, oder?
Ja, es gibt eigentlich einen Grund, der für mich noch gelten würde, weil ich es kaufen würde. Es ist wirklich etwas Neues.
Genau. Darum ist es immer schwer, eine Beurteilung wirklich abzugeben. Oder mir hat es gefallen, es ist aber eben etwas Neues. Es ist schwierig zu sagen, ob es den Leuten, ob es anderen wirklich gefällt. Weil ein anderer will halt einfach sein nächstes Battlefield, oder? Der regt sich vielleicht auf, dass man Zeit vergeudet hat für so ein Spiel. Und ich selber bin der Meinung, wir sollen es zumindest mal anschauen.
Okay.
Ja, dann denke ich, nachdem ich so viel gequasselt habe, bist du mal dran.
Gehen wir zu meinem Zeitfresser. Ja, wie ich als Sony-Mensch, PS3-Exklusivtitel Little Big Planet. Entwickelt von Media Molecule. Aber, glaube ich, published by Sony. Von Sony.
Yeah, g'day, this is Murray Cullen. I made the Cullen Family Planet, which my two boys Jared and Michael are now playing through. Oh, good work, boys. So I wanted a lot of family stuff, so I got some photos in there, got the Barbie in there, got the dog. Pull down the yellow thing, mate. And if you just watch this, and he blows up. Of course, he's not the real dog. He was hit by a car.
Little Big Planet. Play
with everything! Wir haben schon einmal im Podcast darüber geredet, da habe ich nicht so recht gewusst, was ich davon halten soll. Und jetzt, wenn ich es jetzt beschreibe, Singleplayer, also das, was man einfach so mitgeliefert bekommt, ist eigentlich ein Plattformspiel, Jump and Run. In so halb 3D. Ist sehr witzig aufgemacht. Die Musik im Hintergrund passt immer dazu. Die Rätsel, also das, was man rumkumpeln muss, ist nicht besonders schwierig, aber es ist manchmal eine Herausforderung. Was halt auch geil ist, ist die ganze, wie sie die Physik gemacht haben. Also wenn man irgendwo herkumpelt, dann bleibt man nicht einfach stehen, man rutscht vielleicht noch ein bisschen, oder man muss, wenn es schräg ist, muss man sich heben und so Sachen. Das haben sie wirklich gut gemacht. Man hat schon im Singleplayer-Modus tausende von Möglichkeiten, die eigene Figuren zu kostümieren. Die Sackboys heissen die Figuren. Schon einmal das ist. Schon einmal mit dem habe ich wahrscheinlich ein Drittel von meiner Zeit verdoppelt. Und ich habe zuerst schon noch so gedacht, dass sie jetzt eher mehr so etwas für so die Wii-Spieler, die sich irgendwie, heisst doch auch nicht, My Little Pony oder so irgendetwas spielen und dann kann man noch ein bisschen die Frisur ändern und so. Und ich muss ja sagen, meine Freundin hatte einen Heidenspass dran, aber mir hat es auch gepackt. Also, hat es nie gedacht.
Darfst du offiziell PS3 mal einschalten?
Jetzt darf ich offiziell PS3 einschalten und das Röckchen anlegen.
Ja, also das muss ich auch sagen. Also, wie man den Sackboy kann kleiden, das macht eigentlich schon sehr Spass.
Ja, und dann kannst du noch Kleber drauf pappen und so weiter. Dann kannst du noch weiter individuell gestalten. Das ist wirklich gut gemacht.
Und eben, es ist ja nicht nur selber spielen, sondern man kann ja auch selber Sachen kreieren und dann mit anderen Leuten scheren.
Ja, also jetzt also ich habe den Editor habe ich angeschaut, aber ich habe selber noch nichts kreiert. Und man kann eigentlich jedes Level, das man spielt, wo man da, wo Singleplayer dabei ist, könnte man im Prinzip nachbauen. Mhm. Also die Möglichkeiten sind schon fast unendlich.
Das ist so, ja.
Das sieht man an den Mods, sage ich jetzt dem einen, die gebaut wurden. Also es hat ein Tetris gegeben, das sie nachgebaut haben, Little Big Planet. Mhm. Gladius haben sie nachgebaut.
Ja.
Sogar von Mirror's Edge hat es eine Version gegeben.
Mario Level hat es natürlich sowieso gegeben, oder?
Jawohl. Was aber dann auch nicht so gern gesehen worden ist von den Moderatoren und sind die Levels einfach wieder gelöscht worden online.
Ja. Man sollte sie zumindest nicht so nennen, wie es Originalspiel heisst.
Ja. Und das ist gerade jetzt... Ich bin zwar ein bisschen weiter unter der Liste, als ich wollte sein. Das ist ein Kritikpunkt. Also eigentlich das, was man kreiert, das wird online gespeichert. Also man hat nicht die Möglichkeit, privat etwas zu machen. Also alles, was man selber erstellt, ist sofort öffentlich.
Ja, zwar gemeint, du könntest das Level noch sperren, dass er noch nicht freigegeben ist, zumindest.
Ja, okay, das... schon.
Sperren kannst du nicht, weil du möchtest ja unter Umständen nicht, nachdem dass du ein Objekt in Level gestellt hast, schon...
Schon die Leute kommen.
Ja, dann heisst es, das ist ein Scheiß, oder? Weil es gibt dann vielleicht einen, der einen Kommentar macht.
Weil von der Online-Integration ist es, abgesehen von, jetzt komme ich wieder auf meinen 200-Stunden-Titel zurück, abgesehen von Burnout, oder zusammen mit dem Burnout, muss ich sagen, rein von der Integration vom Online-Spiel. Also, wir fehlen schon fast dort. Es funktioniert sensationell gut.
Ja, bei mir ist dort gerade der Kritikpunkt. Also die Mal, die ich gespielt habe, ich mich immer zwei oder drei Mal müssen online anmelden, ja, bis es geklappt hat.
Gut, ich habe es jetzt am Anfang mit dir gespielt und sonst irgendwo noch einmal und das hat immer gerade geklappt, auf Anhieb, Voice kommen. Also.
Also sobald ich online angemeldet war, hat es funktioniert, aber beim Spielstarten hat es sehr oft nicht geschafft, sich wirklich anzumelden, ja, auf dem PSN.
Und was mir auch aufgefallen ist, wenn man dann eins zusammen in einer Karte drin war und rumgehüpft ist, man hat keinen Unterschied gefühlt oder gesehen zum Offline-Spielen.
Nein. Und vor allem also, für mich war das ein grosser Plus. Man kann ja alle Levels eben online spielen, auch die Levels, die im Spiel dabei sind, sozusagen. Also,
ja, genau.
Und mir hat das natürlich viel mehr Spass gemacht, das zweite,
ja,
das
dritte
spielen als allein.
Es hat natürlich in den Levels auch teilweise ausgesuchte Abschnitte, wo man dann das zweite her muss gehen, dass man überhaupt, dass man die gewissen Sachen, die es dort kann, freischalten
kann. Aber ja, es ist halt lustig, wenn man das dritte herumsäckert, man steht sich eben manchmal schon ein bisschen im Weg. Es ist teilweise viel schwieriger, als wenn man es allein macht. Aber ja, genau da kommt dann der Fun ins Spiel. Oder? Dass man, dann geht man irgendwo ab oder zündet aus Versehen eine Bombe.
Und dann müssen die anderen retten, weil sie zuerst zum Safe-Punkt müssen zurücklaufen, wo er den Double, der sich selber umgebracht hat, wieder ins Spiel kam.
Das ist ja so, ja. Das Einzige, was man vielleicht leicht kritisieren kann, ist, wenn eine Figur, also die Person, die spielt, nicht mitläuft, dann bleibt sie sozusagen weiter hinten. Man sieht sie einblendet, dass sie eigentlich außerhalb vom Bildschirm ist.
Ja, dann läuft so
ein Timer. Und wenn der Timer abgelaufen ist, ist die Figur tot. Aber dort, ja, finde ich, hat man zwei, drei Mal hat man vielleicht noch ein bisschen mehr rauszoomen, als sie wirklich dann. Also,
ja.
Es ist dann doch manchmal ein bisschen gar eng. Aber ja, das ist eben.
Was auch noch, es würde nicht in so reine die Grafik, die optische Erscheinung passen vom Spiel, aber im Multiplayer-Spiel wäre es manchmal wirklich noch gäbe, wenn man irgendwie ob der Sackboy den Namen hätte von dem, wo jetzt, oder von der Person, die jetzt hier gerade steuert. Weil es ist dann teilweise, wenn man dann alle drei oder das vierte hoch im gleichen Haufen steht, ist es schon eher unübersichtlich. Und wenn dann zwei noch ähnliche Kostüme oder ähnliche farbige Kostüme anhaben, dann kommt es dann relativ schnell vor, dass man auf den falschen Sackboy schaut. Mhm.
Dort ist es eben wichtig, dass dann halt die Personen sich schnell umkleiden, was ja sehr einfach geht. Aber das ist wirklich dann die einzige Möglichkeit, sich zu unterscheiden. Also wenn ich genau das gleiche Kostüm habe, wird es sehr schwierig.
Ja, also, ja, du bist ja nicht gezwungen dazu, also du musst es schon selber machen.
Mhm, das
da hätte ich gefunden, da könnte man jetzt vielleicht irgendwie ein Dreieck, ja, wie bei einem Fußballspiel oder so, irgendetwas... Das Dreieck oben dran in einer anderen Farbe, das würde schon sehr viel bringen.
Das würde etwas bringen. Aber sonst muss ich sagen, ist Spiele mit unglaublich viel Liebe gemacht worden. Also so auch in einem Level, wo man im Wilden Westen ist, da kommen so Skorpione und das sind ja so Plastikskorpione. Also da sieht man wirklich, dass das Plastik ist. Also das ist wirklich. Das Leveldesign ist von gut bis teilweise wirklich absolut genial. Also wo man dann auch wieder ein bisschen muss, Hirn nicht viel, aber wenn man es dann gemacht hat, dachte ich, das ist doch noch eine clevere Idee.
Ja, es hat auch schon ein paar so sehr clevere Sachen gehabt, die ich erst im Nachhinein entdeckt habe. Wo, ja, mal.
Ja, und Sammeln steht natürlich in dem Spiel ganz klar im Vordergrund.
Ja, für Sammler und Jäger mit all diesen Stickers, Items, Kostüme und so weiter, die man aufsammeln kann, schon das ist abartig, was es da alles gibt. Da bin ich einmal durch das Spiel durch. Und dann ist es ja auch so, dass man spielt das Level nicht einmal durch, sondern die Level sind irgendwie gruppiert in Regionen. Mhm. Und dann muss man halt erst im Level 2 oder im Level 3 ein bestimmtes Objekt sammeln. Und dann, wenn man dann mit dem im Level 1 das am richtigen Ort herklebt, dann wird dann vielleicht noch irgendetwas Spezielles freigeschalten oder ein neuer Teil vom Level, den man vorher gar nicht hätte herkönnen. Mhm. Schon nochmal von dort vom Replay-Wert. Also, das kannst du immer und immer wieder spielen.
Levels sind nicht so, dass sie frustrierend sind. Also die Levels sind meistens nicht so schwer. Und man hat also dann auch keine Mühe, wirklich nochmal, ich muss in den Level zurück, dass man sagt, oh, scheiss mich an, jetzt schon der Level, der ist so schwer.
Ja, du hast ja noch irgendwie 20 Minuten, bis du wieder bei diesem Zeitpunkt, bei dieser Stelle bist. Mhm. Also wenn du dann das Level kennst und dann machst du halt das zweite oder das dritte Mal, bist du in 2 Minuten bis später, dann wieder dort, wo du vorher ein Problem hast gehabt.
Genau, also das ist wirklich sehr gut gelöst. Für mich ein absoluter Must-Have-Titel, also ich kann es einfach nicht anders sagen.
Sogar für Hardcore-Gamer und für Hardcore-Gamer mit Beziehungen ist das sogar ein Spiel, wo Freundinnen gerne spielen.
Ja, das kann man sagen. Und vor allem, was es ist, es spricht ein bisschen andere Käuferschaft auch noch an. Also
ja,
nicht,
es ist so, es geht mehr ein bisschen auf den Weinmarkt.
Ja, genau, also, aber es eben nicht nur, das ist das Geile. Das sind dann eben, auch wir haben unsere Freude.
Ja, also du kannst dann auch, wenn der Ehrgeiz kommt, dass alle Sachen, alle versteckten Sachen findest oder Trophys freischalten und so weiter.
Und wenn man muss auch sehen, man hat im Prinzip durch das eben Kreieren von eigenen Levels und so, hat man eigentlich unendlich viele Levels, was das Spiel ja dann unendlich wertvoll macht, oder? Wenn man so lange kann spielen.
Ich meine, was hast du denn ausgeschrieben? Sind die schon draußen? Wie viele Levels hat es schon? 80.000 oder so?
Ich glaube 87.000 Levels sind aufgeladen worden, irgendwo drum. Und alle Levels zusammen sind schon, glaube ich, über 25 Millionen Mal gespielt worden.
Für PS3-Besitzer, das muss man haben.
Ja, es gibt es ja auch im Bundle, wenn noch keine hat.
Also?
Ich kann es gerade mit der PS3 zusammen kaufen. Dann vom Super-Exklusivtitel Little Big Planet gehen wir zum Super-Exklusivtitel für die Xbox, und zwar Gears of War 2.
Humanity faces extinction unless we end this war now.
Da habe ich eine kleine Vorgeschichte. Gehen wir 2 Jahre zurück. Die Xbox ist seit einem Jahr auf dem Markt. Ich habe damals keinen Grund gesehen, eine Xbox zu kaufen. Für mich war das ein teurer, lauter DVD-Player gewesen, mit einem Netzteil, der einen Lüfter drin hat. Also, du kennst es ja.
Mhm.
Und die Spiele, die es gab, sind zwar okay gewesen, aber es hat mich wirklich gereizt. Der kleine Tom war zufrieden gewesen mit seinem Gamecube und Xbox 1. Also, dann ist der 17. November 2006 so. Epic hat einen Titel namens Gears of War für die Xbox 360 rausgebracht. Ich habe mir noch gedacht, Epic, Unreal Tournament, PC, recht Fun, auf der Konsole absolut abschreckend. Und wieder ein Shooter. Nee, ich glaube, es gibt keinen Shooter für Konsole, außer gerade Halo. Das war der einzige, was es wirklich gegeben zum damaligen.
Ja, und Halo hat dir ja nicht wirklich gefallen.
Nein. Also als Shooter habe ich es. Die Steuerung hat mir einfach unglaublich gut gedacht. Ich habe jetzt nicht so viel anfangen mit der Story oder so, aber es hat doch Spass gemacht. Einfach Halo 2 war für mich dann eher negativ als positiv. Aber Halo 1, doch, das hat mir schon gefallen.
Okay, gut.
Und dann hat mich der Raffi eingeladen für eine Runde Gears of War 1. Und ich weiss noch, ich bin mit offenem Mund vor dem Bildschirm gestanden. Nach ein paar Minuten Gears of War 1 und habe gedacht, was für eine Grafik. Was für ein Game. Ich brauche eine Xbox. Und so haben auch 5 Millionen andere User gedacht und haben sich hier sofort eins gekauft. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Start wirklich von der Xbox 360 gewesen. Das ist das, was Konsolen gebraucht hat. Also was heute Sony noch sucht, hat Microsoft dort geschafft. Und es ist auch, ja, man hat eigentlich bis dahin dann immer auf Halo 3 gewartet, auf der 360, und das hat dann doch ja noch über ein Jahr gedauert, nach Gears of War 1. Jetzt, eben zwei Jahre später, Gears of War 2, Bigger, Better, More Badass, das sagt zumindest der Cliff Bleszinski, der Producer von Big Games, und das ist so geworden. Also, wenn wir das Spiel mit einem Film vergleichen, dann ist der Produzent Jerry Bruckheimer am Werk mit seinem Lieblingsregisseur Michael Bay, der vielleicht die ein oder andere von Transformers kennen. Aber ja, da habe ich gerade eins vorweg. Im Internet gibt es so viele Meldungen und auch in den Berichten in den Fachmagazinen, wie gut doch die Story von Gears of War 2 ist. Und ich muss einfach sagen, sie ist genauso dämlich wie bei jedem Big-Ass, Big-Budget-Movie-Hollywood-Film. Sie ist unterhaltend, aber sie ist nicht mehr. Also,
einfach
ja, es ist cheesy. Popcorn, cheesy, One-Liner, ist okay, aber es ist nicht unbedingt wirklich, ich würde es nicht hervorheben, wie gut das sie wäre. Ich meine, sind wir ehrlich, der eine sucht Familie, ja, der Rest, die restlichen setzen zum endgültigen Schlag gegen die Locus an, und es gibt ein paar Story-Twists und es gibt ein Open-End, wie schon in Teil 1, aber das ist kein Spoiler, weil der Cliffy ja schon gesagt hat, dass Gears of War ist eine Trilogie. Also wäre es ja dämlich, wenn bei Gears of War 2 das Ende schon komplett fertig wäre und kein Teil 3 mehr würde zulassen. Gut, eben, wie schon gesagt, im Vergleich zum 1 ist natürlich die Story schon wirklich 100% besser, weil es gibt eine. Jetzt bin ich Teil 1 ja nicht gegeben. Aber ja, im Großen und Ganzen geht es bei Gears of War um die fette Baller-Action. Und da überzeugt Gears of War einfach auf ganzer Linie. In Gears of War kämpfen wir erneut in der Rolle von Marcus Fenix als Mitglied der Delta Plus Truppe auf dem Planeten Zeras gegen die Horde von Locusts. Zera ist eine Welt, die seit vielen Jahren von den Locusts belebt war, aber die haben sich sozusagen unterirdisch vermehrt. Also die kamen aus dem Dunkeln von der Erde. Dann ist die Menschheit gekommen und hat sich dort breit gemacht und ja, will sie jetzt die Locusts ganz loswerden. Also das heisst, eigentlich sind die Menschen gar nicht so die Guten, wie wir immer denken.
Story, was Story, weiter.
Ja, das ist mehr so wer es gar nicht kennt. Oder? Es startet im Krankenhaus, alles ist sehr vertraut, es sieht nämlich genau gleich aus wie Gears of War 1, das Cover-System, die Waffen, zwar ein bisschen besser, aber eigentlich gleich, man hat es auch sofort intus, also es ist kein kompliziertes Spiel. Und ja, dann geht es eigentlich los, also ein bisschen anvisieren, im Vergleich zu anderen Shootern musst du nicht so genau zielen, es reicht, wenn du nicht richtig zielst und dann einfach mal drauf losballerst. Es hat natürlich das geile Cover-System, das dann nachher andere Spiele auch noch gemacht haben. Aber das ist wirklich noch absolut top. Und sie haben es damals jetzt im 2 wieder ein bisschen verbessert. Und zwar bleibst du weniger hängen. Oder wenn du aus dem Cover-System rauskommst, geht das geht viel einfacher. Also irgendwie im Alter hat es manchmal ein bisschen geklemmt. Das ist da jetzt wirklich nicht mehr der Fall. Und ja, wie es sich bei Gears of War gehört, wie schon gesagt, Krankenhaus, erstes Level. Aber dann hat es sich. Nachher geht es big ass weiter. Es kommen die grossen, ja, haushöhen Gegner. Und zwar nicht nur einen, nicht nur zwei. Nein, es kommen gerade mehrere. Also wirklich, ja, wie ein Jerry Bruckheimer-Film. Ja.
Bigger, better, badass. More badass.
Es wird nicht gekleckert, sondern es wird geklotzt. Also es ist wirklich absolut geil. Zumindest auch grafisch. Macht natürlich mega Spass. Es gibt jetzt eben neue Waffen mit auch den Mörser zu, da gibt einem so ein Total Domination Gefühl, wenn man mit dem umballert. Dann stellt man so auf Boden, gibt Reichweite ein und dann zack, los, oder? Und dann schlotzt man hinter denen ein. Also es macht wirklich Spass, dann auch Waffen und Gegner hat man ein bisschen verbessert, die KI ist ein bisschen besser geworden, die Fahrzeuglevel sind verbessert im Vergleich zum Teil 1, die sind dort doch eher schlecht, muss man sagen. Jetzt so eine Reaver-Verfolgungsjagd macht wirklich Spass. Aber trotzdem, Unreal Engine und Fahrzeug, das ist sicher nicht die allerbeste Kombination. Aber es funktioniert. Und bis auf den einzigen Panzer, es gibt ein Level, da fährst du einen Panzer rum, also der sieht aus wie aus einem PS2-Spiel. Also der, weiss nicht, der deplatziert. Alles ist wirklich grafisch so das einzige Manko, muss man sagen. Sonst, ja, was wollte ich noch sagen? Es gibt so fette Zwischengegner, so grosse Endgegner, riesige Meermonster mit Tentakeln und dann die überdimensionierten Reavers. Braucht sogar ab und zu minimale Taktik, also vielleicht so viel, dass auch der, ja, wie soll ich sagen, der nicht so intelligent ist, schafft, durchzuspielen, aber immerhin. Also man kann nicht immer nur ballern, man muss auch einst Motorsäge nehmen. Die Spielzeit selber ist 9 bis 12 Stunden. Ich habe es noch nicht durch. Aber fast, aber noch nicht durch. Und ja, das liegt halt daran, wenn man spielt, vor allem wenn man es dann allein spielt, sagt man sich, hey, ich glaube, das Spiel ist eigentlich gemacht für Koop. Und so ist es auch. Also man kann offline im Splitscreen zocken oder halt über Xbox Live. Dann hat man den ganzen Screen für sich allein. Und wirklich jede Mission, eigentlich jeder Screen ist gemacht für Koop. Man merkt das von Anfang an. Also es ist nicht irgendwie, ah, man hat es jetzt im Nachhinein noch drin, sondern das Spiel ist als Koop-Spiel für zwei Leute entwickelt worden. Wie manchmal gibt es einfach die geilen Momente, wo einer ruft, ah, hinter dir, und dann, ah, ist schon tot. So, das ist wirklich, das macht wirklich
Spaß. Also mit dem Alex, alle 5 Minuten.
Zum Beispiel, ja, ich habe es übrigens auch mit dem Koop schnell gespielt, offline. Also, das heisst im Splitscreen. Und ja, also auch er hätte es können. Also es war nicht so, gewesen, dass er lang hatte mit der Steuerung und so, sondern es ist wirklich auch für ihn gegangen. Und auch er, ich weiß es jetzt nicht, aber ich glaube, er war recht begeistert gewesen. Denn online gibt es 10 neue Karten plus 5 alte Maps, die man downloaden kann. Einige Karten haben sogar Umwelteffekte, also zum Beispiel so ein Loch, wo ein Monster drin ist. Und wenn man zu nahe reingeht, kommt das Monster raus und zieht einem ab. Das ist natürlich dann im Gefecht gegen andere menschliche Spieler, achtet man halt nicht so oft auf das und dann, ups, scheiße. Also das ist wirklich noch cool. Und ein weiteres Highlight ist der sogenannte Horde-Modus. Dort spielt man mit bis zu 4 Kollegen online so in einer Map, die man auswählen kann. Und dann kommen Wellen an Wellen an diesen Locusts. Also immer größere Gegner, bessere Gegner. Und man muss halt einfach so eine Welle schaffen. Wenn man die geschafft hat, kommt die nächste. Insgesamt gibt es 50 Wellen. Und ja, es ist so schwer, also ich bin irgendwie ja 3 oder 4 Wellen geschafft, das ist eigentlich nicht viel, aber ich habe es auch nicht gerade mit den Besten gespielt und ich bin auch nicht der Beste in diesem Spiel. Kommen wir zu der Grafik. UT3 Engine ist klar, Epic hat ja die entwickelt. Die Grafik ist überall besser als im Vorgänger. Störend sind, wie schon gesagt, die typischen UT-Probleme, fehlende Texturen beim Laden vom Level. Da fällt es halt noch eher auf als bei anderen Spielen, weil es so viele Texturen hat. Aber man hat es trotzdem ein bisschen verbessert. Also wenn so Texturen kommen, es sind nicht mehr so Pop-Ins, die reinkommen, sondern so, es wird so wie reingefadet. Ein bisschen angenehmer fürs Auge, aber
ein bisschen weniger grell, also es fällt weniger auf.
Genau, ja. Dann im Splitscreen-Modus gibt es natürlich fette Action, aber durch das gibt es auch ab und zu Ruckler. Meine, die Engine muss dann doch zweimal Spielgeschehen darstellen und wenn man so Gegner anschaut, die sind dann doch teilweise sehr gross. Überrascht das nicht. Aber es ist nicht so, dass es so fest ruckelt, dass es stört, sondern teilweise ist es mehr so, wenn ein Gegner frisch reinkommt in Level, dass du dann siehst, oh, oh, es zuckelt, aber dann beim Kampf selber hast du eigentlich weniger Probleme. Also ja, insgesamt merkt man, es ist sicher die beste Grafik für ein 360-Spiel. Es ist wohl auch das beste aussehende UT3-Spiel, aber das ist natürlich zu erwarten gewesen. Die Schlachtfelder sind einfach massiv grösser als vorher und man hat viel mehr Gegner, es sieht wirklich geil aus. Es gibt nicht viel Negatives zu erzählen, also das Einzige, was wirklich nicht gut ist, ist bei der deutschen Sprachausgabe die Lippensynchronität. Die ist unter jeder Sau. Also die ist zwar gut übersetzt, das funktioniert, aber eben teilweise wirklich 3-4 Sekunden daneben mit der Lippensynchronität. Bei einem AAA-Game erwarte ich eigentlich dort schon ein bisschen mehr Sorgfalt. Und ja, ich glaube, das Spiel ist nur auf Deutsch drauf bei meiner Version. Aber insgesamt absolut geil. Popcorn-Kino, würde ich sagen. Für Shooter-Fans, nein. Bei mir selber, jetzt vielleicht das einzige Negative, so, wo ein bisschen mehr aufgekommen ist, der wahnsinn super mega geile Effekt von Teil 1 hat sich bei mir nicht mehr eingestellt. Das ist halt, obwohl das Zeug grösser ist, hast du schon ein bisschen gesehen. Es ist halt eine Fortsetzung und ja.
Und das 1 ist halt einfach schon, sagen sogar ich als Sony-Mensch, wahrscheinlich verdammt gut gewesen. Also.
Ja, ja, und
also,
eben,
du hast gekannt, es ist gar nicht mehr möglich gewesen, noch einmal so einen Riesensprung zu machen.
Nein, sie haben einfach wirklich überall alles verbessert. Es gibt nichts in dem Spiel, das schlechter ist als Eis. Es ist alles besser, aber ja, ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber es ist halt immer schwierig, bei einer Fortsetzung, die so gehypt ist, einem zufriedenzustellen. Es ist halt einfach, ja, man hat es halt schon mal ein bisschen gesehen. Es ist wie Indiana Jones 7, man hat es halt schon mal gesehen. Gut, Indiana Jones ist ein schlechtes Beispiel, aber einfach, ja, aber trotzdem, das ist wirklich, mir hat es trotzdem Spass gemacht und ich werde es 100%ig noch durchspielen. Also, und ich werde es auch mit Kollegen, hoffen wir es, in Kürze wieder mal spielen. Also es ist wirklich, es ist ein geiles Game, man muss es haben, absolut top. Und wer noch keine Xbox hat, es ist wirklich, es wäre auch ein Grund, eine Xbox zu kaufen. Wer auf Shooter steht. Also. Jetzt bei diesen Preisen für die Xbox. Warum? Mhm.
The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class.
Why is it all dark? I don't see any running lights.
This is beautiful.
Hold it. By Maritime Law Article 5469, I hereby declare Captain Benjamin Mathias unfit for duty.
The mark must be delivered to the church.
I'm sorry, Ben, but I can't let you do this.
USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kellyan responding to your distress call. Come in, Ishimura.
Never heard of a total communications blackout on one of these things. You'd think with 1,000 people on board, someone would pick up the phone.
Dann, ja, zum letzten Spiel von meiner Seite. Es ist ein bisschen ruhiger dort. Geräusch von biegendem Stahl hört man so. Düstere Atmosphäre. Wir sprechen von Dead Space von Electronic Arts. Eins muss ich eben EA lassen. Mit der neuen Führung haben sie tatsächlich wirklich das ein oder andere Spiel, das ein bisschen anders ist als auch schon. Und sie erlauben doch neue IPs zu kreieren. Dead Space ist ein Science-Fiction-Horror-Survival-Game aus der Third-Person-Sicht. Also, wie man es aus Resident Evil 4 oder Gears of War eben kennt. Ist also kein First-Person-Shooter. Wir starten die Reise als Raumschiff-Ingenieur Isaac in Begleitung von seiner Crew zu einem monströsen Raumschiff Ishimura, heisst das, glaube ich. Dort ist die Kommunikationsanlage vom Schiff ausgefallen und ja, wir sind so Pannenhelfer vom TCS bei uns und hoffen, dass Teil wieder flott zu machen können. Die Crew ist so typisch klischee-mässig, horrorfilm-mässig. Es gibt so einen Militärtyp, es gibt
eine Blonde mit grossen Ohren.
Nein, das nicht, aber sie ist so Kendra heisst, sie, ist so, sie übernimmt so die Rolle von der Helferin, weißt du, mit der Computerkenntnis. Also, oh, und dann gibt es noch so eine Herzschmerz-Story. Und zwar, das kommt man ein bisschen später mit über, ist, dass der Isaac, also wir selber suchen eigentlich die Freundin von ihm, Nicole, die ist auf dem Schiff und ist in der Ärztin und ja, er sucht die halt noch so ein bisschen nebenbei. Das Ganze ist immer aus der Sicht vom Isaac dargestellt, also wenn man vielleicht Half-Life kennt und den Gordon Freeman, der weiss, also es gibt keine Cutscenes, außer ganz am Anfang, aber sonst ist immer alles aus dem Spiel raus. Man muss sich dann auch drehen und so, wenn man etwas will sehen. Was alles hat, also das Human, also das Display, wo man sieht, wo normalerweise die Energie und so steht, da gibt es eigentlich nichts. Obwohl die Munitionsanzeige ist direkt auf den Waffen ablesbar. Die Energieanzeige sieht man durch so Lämpchen, die hinten am Rücken vom Isaac sind, also in dem Schutzanzug, den er hat. Gespeichert wird im Schiff selber. Und so Videoübertragungen, wo Einspielungen, kommen im Prinzip so als Hologramm, wo vor ihm projiziert werden, wenn er läuft. Also du spielst okay. Eigentlich weiter. Als Inventar, es gibt überhaupt keine Pause. Also du, wenn du das Inventar aufrufst, ist das auch wieder so ein Hologramm, das du vor dir siehst. Und dann kannst du das halt Zeug hin und her schieben und machen, was du willst. Aber das Spiel läuft weiter. Also wir landen nicht in einem Menü und dann warten wir, du das, wähl jetzt das aus und kommen wieder zurück und kämpfen weiter, sondern wenn du in einem Kampf bist, dann rufst du das Inventar nicht auf. Also, oder weißt zumindest, was machst du. Also, das ist wirklich sehr, sehr geil gemacht. Auf der PS3 kommt man so ein bisschen einig aus dem Spiel raus, und zwar beim Saven. Dort wird das blöde XMB aufgerufen.
Faust ins Auge.
Ja, ist nicht tragisch. Es ist einfach ein Unterschied. Billy selber ist sehr horrormäßig. Vor allem in Form von Stimmen, Geräuschen und so markterschütternden Schrei. Die Soundkulisse ist absolut top. Also wer das 5.1-System hat, einschalten, Licht ausmachen, Spiele spielen und die Hose pissen. Also wirklich...
Nachtlang nicht schlafen.
Nachtlang, ja, also wirklich, es ist so ein subtiler Horror, der von den Lichteffekten, von der Grafik und von den Geräuschen lebt. Natürlich siehst du Monster, siehst du Typen, die am Boden sind und zerfetzt sind, aber das ist das... Wie soll ich sagen, das erschreckt dich eigentlich im Großen und Ganzen selten. Sondern es ist mehr so, dass, oh oh, ich höre etwas, ui, das Licht geht aus, ah, scheiße, schieße ich einfach mal ein bisschen im Dunkeln. Ist gar nichts, das Licht ist wieder da, ist nur ein kurzer Stromausfall oder so. Es ist so, wie man es aus Filmen kennt, oder? Wo ja. Alien zum Beispiel ist ja so ein bisschen etwas, oder? Wo man mit, wie heisst sie dort, die Hauptdarstellerin, Ripley, glaube ich.
Also, Ripley, ja.
Ripley, ja.
Sigourney Weaver.
Sigourney Weaver, ja, wo man ein bisschen mit ihr mitfühlt. Und ich glaube, ja, das Spiel kommt sehr nahe an das. Es klaut aber auch aus anderen Filmen wie Event Horizon oder Sunshine. Also, ja, also wirklich. Ja, insgesamt muss ich sagen, hat es mir sehr viel Spass gemacht, weil, ich muss sagen, es ist aus vielen Spielen geklaut. Also es ist nicht innovativ und doch...
Aber sie hat die guten Sachen geklaut.
Sie haben die guten Sachen geklaut und immer wieder doch ein bisschen etwas Eigenes eingebaut. Da gibt es zum Beispiel, das ist vielleicht auch noch interessant beim Ballern, das Strategic Dismemberment. Also das heisst, wenn ein Monster auf dich zukommt, das hat meistens mehrere Hände und weiss nicht was, dann ballert er nicht einfach auf das Monster im Körper und dann ist es tot. Nein. Du schießt auf seine Hände, auf seine Arme, auf seine Füße, du schneidest im Prinzip das ist alles das ab, dann liegt es am Boden und ist, dann kannst du es killen. Also es ist zwar recht brutal, aber nur so kommst du vorwärts. Wenn du die ganze Zeit rumballerst, dann hast du bald keine Munition mehr. Vor allem fährst du ja nicht wirklich mit einem Gewehr an, denn du bist ja nicht ein Marine, sondern ein Ingenieur. Und dann hast du so einen Berg, Waffen, was auch immer, und wo im Prinzip nur so ein Laser.
Schon ein Schlüssel.
Genau, wo, ja, nicht, schon ein bisschen Advanced, aber so ein Laser aus dem Jahr 2050 oder 2500 oder so. Das macht dann das Ganze halt ein bisschen taktischer. Also du kannst nicht einfach wirklich nur ballern, dann hat es auch ein paar Rätsel, die sind nicht super schwer, aber sie sind abwechslungsreich. Und halt das Level-System von der Waffe finde ich auch recht gelungen. Du kannst im Prinzip jede Waffe, wo du dann später natürlich auch findest, aufleveln und dann kannst du mit dieser Waffe natürlich alle Gegner töten, weil im Prinzip gibt es für jede Gegnerart eine Waffe, aber du musst nicht ständig wechseln, wenn sie levelst, weil dann kannst du sagen, nein, ich mache diese Waffe, die ist so geil, level ich voll auf, mit dem kill ich anders. Alles.
Dafür kannst du den Charakter nicht leveln.
Nein, den kannst
also,
du nicht
leveln. Also das ist ein Rollenspiel für Waffe, mit Waffen.
Genau. Das Einzige, was du machen kannst, gibt es so ein paar andere Rüstungen, aber die ist mehr so als Download, kannst du die glaube haben, weniger im Game. Also ich habe nichts gefunden.
Ja.
In die Richtung. Also für mich muss ich wirklich sagen, super Sci-Fi-Atmosphäre. Es gibt wenig zu meckern. Klar, es könnte mehr Böse geben, es könnte noch mehr Überraschungseffekte geben, ein bisschen mehr Abwechslung natürlich auch. Und Multiplayer-Modus wäre auch noch geil. Und im Level, wo man ein bisschen schwerelos ist, also es gibt mehrere Levels, man kommt zu Räumen, wo irgendwie die Gravitation nicht funktioniert vom Schiff und dann kann man halt rumfliegen und die Gegner fliegen auch rum. Und dort verlierst du manchmal ein bisschen Übersicht, wo genau bist. Aber das Spiel ist doch absolut linear. Also vielleicht vergleichbar auch ein bisschen mit Doom 3, auch so dunkel und mit ein bisschen, aus meiner Sicht, geileren Monster und ein bisschen besseren KI, weil Doom hat gar keine KI. Dapo EA, ich hätte es nicht gedacht, weil ja, für mich ist das einfach ein neues Spiel, Dead Space, einer von vielen Shooter, aber ist wirklich sehr gut gelungen. Und vielleicht noch zum Schluss, wenn das noch zu wenig ist, es gibt noch Online-Comics, wo man kann PSN Store und Xbox Marktplatz abladen, sind gratis. Plus, wer dann immer noch nicht genug hat, kann einen DVD oder einen Blu-ray kaufen, wo es die Story auch als Zeichentrickfilm gibt, beziehungsweise nicht genau die Story, sondern die Story geht dann genauso weit bis vor Spiele. Und dann im Spiel geht es dann weiter.
Also das ganze Merchandising rundum haben sie ja schon aufgebaut.
Haben sie schon da. Also, ja. Und ich denke, wir haben es jetzt so gesehen im Store. Ich glaube, wir haben ja News gemacht. Der Horror geht weiter.
Ja.
Mit den vielen.
Das waren ja Zillionen Packs, die du dann auch noch kaufen
kannst. Im Prinzip haben sie genau das gemacht, was sie bei Battlefield haben machen. Und dort aber ein bisschen unter die Räder gekommen sind wegen der Fans. Und jetzt haben sie halt eine eigene IP genommen, also etwas Neues. Und niemand hat gemotzt. Aber aus meiner Sicht, oh, mühsam. Also, ja. Es braucht es, sich zu kaufen, aber es spielt ja auch so durch.
Okay.
Ja, also, aber trotzdem, kaufen. Also das ist wirklich gut. Geht's auf beiden Konsolen? Demo weiß ich nicht, glaube auf beiden nicht, so viel ich weiß.
Das wüsste ich jetzt gar nicht.
Also, sind wir zurück bei den News und wie immer macht hier der Säuli den Anfang mit der PlayStation News.
Jawohl, ich bin seit ein paar Tagen stolz auf Besitzer von der neuen PlayStation Portable 3000. Slim and Bright, sagen sie der, glaube ich. Das 2 ist ja, 2000 ist Slim gewesen und das 1 weiss ich nicht, wie sie dem, was sie dem für einen Übernamen gegeben haben.
Fett.
Irgendwie Le Klotz. ich muss sagen, das Band, also im Bundle gekauft, sind zwei Platinum-Titel dabei gewesen. Also, God of War, Chains of Olympus, Tekken Dark Resurrection. God of War habe ich schon gespielt, da gibt es einfach nichts zu mosern. Es sieht brillant aus, macht Spass. Tekken habe ich noch gar nie eingelegt. Sei ich auch sehr
das
gut.
Ist sehr gut. Vor allem kannst du so online zocken. Das ist noch geil.
Ja. Ich muss sagen, von dem her gesehen, das Geld wert. Was ich ganz schlecht gefunden habe, ist, aus irgendeinem Grund ist keine Speicherkarte dabei.
Echt komisch, die haben doch immer so eine dabei, oder sind das
dann... Ja, irgendwie so, mindestens eine mickrige habe ich eigentlich wie erwartet, aber es war einfach keine dabei. Ja,
das war ein bisschen doof, ja.
Das heisst, man muss halt dann auch, je nachdem, wie gross, wie viel Speicherplatz am Ort noch 20, 40, 60, 80 Franken in die Finger nehmen. Mhm. Muss man einfach einrechnen, weil sonst ist die Konsole gar nicht brauchbar.
Ja, ja. Eben, vor allem jetzt, wo du ja viele Spiele beim PSN Store kannst kaufen. Also nicht nur auf UMDs.
Und Demos, die man abladen kann. Ja. Und so weiter. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nie eine ältere Version wirklich lange in den Fingern gehabt, aber jetzt von Kollegen und Bekannten haben wir alle gesagt, sie sind wesentlich leichter.
Ja, sie ist ein bisschen leichter als die 2000er, ja.
Der Bildschirm haben sie ja heller gemacht. Also ich habe jetzt nie in vollem Sonnenschein ausprobiert, aber ich hatte auch nie ein Problem gehabt, dass ich das Gefühl hatte, ich würde jetzt nicht erkennen, was passiert, was ja bei den älteren Versionen ein Problem war.
Ja.
Was mir aufgefallen ist, hat mir auch ein Kollege gesagt, bei den alten Versionen sei der Ton ein bisschen leiser gewesen, sogar auf den Kopfhörer. Und ich finde, es ist jetzt immer noch ein bisschen... Also man kann es einfach nicht laut genug aufdrehen, manchmal, weil es ein bisschen Lärm hat.
Ja, vor allem störend wirklich aus dem Speaker, der eingebaut ist, dort ist es wirklich extrem leise, auch wenn du volle Lautstärke aufdrehst.
Ja.
Gibt dir recht, ja.
Und dann, was ich als Geek, was ich natürlich unbedingt müssen ausprobieren musste, ist die Remote-Play-Funktion. Mhm. Man kann ja die PSP, wenn man so wie ich eine PlayStation 3 hat, koppeln miteinander. Und dann kann man die im Prinzip mit der PSP das Gerät daheim fernsteuern. Mhm. Das habe ich ausprobiert vom Geschäft aus. Hat wirklich, bin wirklich erstaunt gewesen, problemlos auf Anhieb funktioniert. Du kannst PS3 daheim anlassen, Film auswählen, Knöpfchen drücken und streamen. Das kommt.
Ja, das ist geil.
Musik spielen ist auch gegangen. Also die Leute im Geschäft, die es gesehen haben, die haben gemeint, sie sind dumm am Plagieren. Oder? Die haben mir das zuerst nicht glauben, dass das so funktioniert. Ich habe es selber auch fast nicht geglaubt. Remote Play, man kann ja gewisse Titel, kann man auch, wo man auf der PlayStation 3 drauf hat, kann man ja so fernspielen.
Ja, zum Beispiel, glaube ich, alle PlayStation 1 Spiele und dann halt eben teilweise spezielle PS3 Spiele.
Ja, habe ich ausprobiert, ist bei meinem Titel Pixel Junk Eden, hat es problemlos funktioniert, also hat sich nicht anders angefühlt, als vor dem Fernseher hocken. Mhm. Hat mich auch erstaunt beim Bionic Commando war lag drin, ein bisschen Verzögerungen, war für meinen Geschmack schon fast unspielbar. Ja. Es hat zwar gut ausgesehen, es hat immer so eine halbe Sekunde Verspätung gehabt. Kann man sich daran gewöhnen, aber wenn man es daheim richtig kann spielen kann, dann...
Nein, das willst du nicht unbedingt. Also ich habe Castlevania so gespielt, also mal getestet und habe mir sagen, also bei Jump'n'Run im Prinzip hübsche dort auch oft. Hast du zu viel Lag und wirklich...
Ja, das Timing ist der Teil ist schon mühsam gewesen.
Aber sonst bei anderen Spielen geht es eben, wie Pixel Junk funktioniert das super.
Ja.
Ja, also ich durfte es ja kurz anschauen, noch meinen Senf dazugeben, weil ich habe ja 2000er. Und muss sagen, der Bildschirm ist also wirklich erheblich besser. Also das sogenannte Ghosting-Effekt, also wenn es so leicht nachleuchtet, ein Gegenstand oder so, den habe ich jetzt
ist mir nie nicht aufgefallen.
Ja, also, weil ich kann den auf der 2000er eigentlich schon im Menü simulieren, indem dass ich ganz schnell im XMMB-Menü hin und her scrolle, dass du so einen leichten Ghosting-Effekt hast und den hast du bei dir hast du also nicht. Also dort oder? Wirklich... besser. Dafür ist die Schrift beim Scrollen leicht so ausgefranst, aber beim Scrollen ist es ziemlich egal. Nachher, wenn das Bild steht, kann man es lesen, kein Problem.
Ja, also sieht wirklich gut aus.
Ja, denke, wenn noch keine hätte, sicher keinen schlechten Kopf. Und,
ja, man kann es halt auch ein bisschen als Multimedia-Center brauchen, man kann Filme, also Film schauen drauf, bin ich zuerst schon ein bisschen skeptisch gewesen, aber es geht wirklich gut. Wäre doch gut Tag. Also.
Ich habe die komplette Season 5 von 24 auf der PSP geschaut.
Okay.
Alle Folgen, natürlich nicht einen Tag, irgendwie über 4 Wochen, aber immer eine so vor dem Bett gehen. Ich weiß auch nicht, warum ich es auf der PSP geschaut habe, aber ich es so gemacht.
Okay.
Also es geht.
Es geht also gut. Mhm. Ja. Kann ich also empfehlen. Mhm. Dann, wenn wir noch immer sind, wir bleiben noch in der Sony-Welt, GT5 Prolog. Hat es wieder eine Diskussion, gibt es wieder eine Neuigkeiten zum Schadensmodell, ob es jetzt zurückkommt oder nicht, wissen wir noch nicht.
Oh, schade.
Also, aber sie haben den Producer von Polyphony Digital, der ja, japanische Name ist ein bisschen schwierig zum Aussprechen. Katsunori Yamauchi, so etwas ähnliches. Wahrscheinlich schlimm jetzt alle Japaner, ist ja gleich.
Das ist der CEO des Landes.
Die sind offenbar probieren sie immer noch das Schadensmodell reinzubringen und irgendjemand, der sich ziemlich heftig gesträubt dagegen sei, Ferrari. Ich sehe es offenbar nicht so gerne, dass man in der Kerne zusammenlegt.
Ja, das ist natürlich nervig als Spielentwickler.
Ja, das muss einfach noch recht frustrierend sein, ob schon eigentlich ist das etwas, wo schon lange müsste drin sein.
Für mich bedeutet das, also wenn ich das höre, dass sie eben Mühe haben, dass das Ganze so länger dauert, somit sie wirklich jetzt kein Patch rauskommt und das finale Schadensmodell dann doch wohl erst in GT5 drin ist.
Ja,
je nachdem, wenn GT kommt. Ja, genau.
Ja.
Aber ja, könnte das also sein, dass man als GT5 Prolog-User doch kein Schadensmodell bekommt?
Ja, das zeichnet sich, glaube ich, immer mehr ab. Mhm. Und für. Moment, ist das doch früher. Ist das so ein zeitexklusiver Xbox 360-Titel gewesen? Bioshock?
Ja, kommt nie auf der PS3 raus. Nie.
Richtig. Okay. Und jetzt sind sie sogar mit dem. Jetzt ist das Spiel draußen und der Patch ist auch noch früher gekommen, als sie angekündigt haben. Mhm. Seite, hat eigentlich irgendwie in einer Woche sollen kommen, ist ja schon jetzt erhältlich. Hat Changelog-Liste habe ich ehrlich gesagt nicht mehr durchlesen, die war so extrem lang gewesen. Ich gebe jetzt einfach die abgespeckte Version durch. Sie haben einige Texturen verbessert, vor allem bei den Big Daddies. Mhm. Grafische, allgemein grafische Sachen verbessert. Dann hat es sie sagen, es hat einen Bug gegeben, dass das Spiel irgendwie gecrashed ist, wenn man auf den PS-Knopf gedrückt hat, also den PS-Button damit vom Controller. Mhm. Das habe ich es behoben. Und das Spiel sind halt einfach allgemein stabiler und die Freezes, die sich selten waren, ich weiß jetzt nicht, ob das die Entwickler sagen, die sagen immer, unsere Bugs kommen nie vor. Die sind jetzt so behoben, aber offenbar ist es wichtig genug gewesen, dass sie es haben müssen behoben.
Ja, ja.
Und noch die Untertitel haben sie teilweise, glaube ich, auch noch ein bisschen falsch gewesen. Das haben sie jetzt auch noch korrigiert.
Ja, sie sind, vor allem haben sie sich nicht teilweise, wenn das Gespräch fertig ist, nicht ausblendet.
Ah, sie sind einfach ein bisschen behangen.
Ja, manchmal, ja, ein bisschen nervig. Das bin ich froh, dass der weg ist. Ja, also...
Das ist ja so ein Titel, den ich mir übrigens auch noch so muss überlegen muss, weil ich habe halt schon auf der PC... Es hat mich sehr an System Shock noch von PC-Zeiten erinnert.
Ja, ist ja auch von der gleichen Macher. Also zumindest ja. Teilweise. Und ja, also es ist wirklich ein absoluter Top-Titel, egal auf welcher Plattform. Also auf dem PC spielen, wenn er also gar keine Konsole hat. Eigentlich, ja, ist zwar letztes Jahr schon rausgekommen, aber wirklich ein super Spiel, atmosphärisch, top. Und es kommt jetzt für einen PS3-exklusiven DLC, also Download-Content raus. In Kürze. Aber auch die Xbox 360 wird Download-Content bekommen. Einfach, man hat jetzt gesagt, jetzt legen wir die nächsten paar Wochen den Fokus auf die PS3-Version.
Läuft auch mit der Root-Engine, oder nicht? Ich bin nämlich noch überrascht, als ich gesehen habe, Root-Engine, da bin ich einfach so ein bisschen skeptisch gewesen. Aber es sieht
Nein, stimmt. Sie läuft mit Root-Engine, weil sie haben, glaube 3D Realms oder so angehört. Das sind die Typen, die auch ein Spiel gemacht haben. Zwar nicht auf der UT3 Engine, aber eine Engine, die fast gleich ist und die sie selber entwickelt haben. Und das hat auf der PS3 damals, weil es auch relativ früh rausgekommen ist, schon gut ausgesehen im Vergleich zu anderen Unreal Tournament ähnlichen Titeln. Und ja, stimmt, dann haben sie die angehört, damit die Spiele auf.
Ja, es ist, glaube ich, ein App, also ziemlich stark. Also, nicht gehackt, halt einfach, sie haben noch dran umprogrammiert. Also
ja,
sie
haben sich
verbesserte Sachen geändert.
Das Ganze ist ja für Take-Two, also 2K Boston oder so, ich glaube, Spiele selber gemacht. Also, hat dann auch theoretisch können die Engine nehmen von Rockstar. Vielleicht auch möglich.
Ja.
Aber ist egal, ja. Gut Spiele.
Ja.
Kommen wir zum Nintendo-Universum. Da habe ich nur eine News, irgendwie, ich weiß nicht, Nintendo. Wenn nicht unbedingt über Pikachu reden willst oder so, hast du extrem wenig News. Es ist mehr alles Gerüchte und weiss nicht was und von dem her haben wir uns auf eine beschränkt. Da werden der Nachfolger sozusagen, beziehungsweise, Nachfolger ist der falsche Ausdruck, es ist eine Evolution.
Ja,
genau, vom DS Lite, und zwar ist das der DSi. Also einfach Nintendo DS mit einem i am Ende. Und der ist seit dem 1. November in Japan erhältlich. Und ja, es sieht natürlich ein bisschen anders aus als der DS Lite. Er hat zum einen keinen GBA-Slot mehr. Wer also Guitar Hero gekauft hat, kann das nicht mehr spielen, weil das steckt man ja unten ein. Dafür gibt es jetzt auf der Seite so einen SD-Card-Slot, um Spiele runterzuladen oder Musik drauf zu tun oder Fotos. Das Ganze bootet schneller. Die beiden Displays sind ein bisschen grösser, mit der gleichen Auflösung aber. Also man sieht es wirklich fast nicht, aber es ist doch so. Dann hat es eine Kamera hinten und vorne auf dem Gerät.
So wie beim Telefon.
Genau, werden sie für Spiele vor allem benutzt, weil die Auflösung ist unter jeder Sau. Also für eine moderne Kamera. Das ist, glaube ich, 640x480, wenn es kommt. Dann hat man so das Channel-System vom Wii übernommen. Das gibt es jetzt also auch im Menü. Dann kann man den DSi im Gegensatz zu anderen Geräten von Nintendo, also Handheld-Geräten, per Firmware upgraden. Also ein neues Feature können sie auch mal einbauen. Man muss nicht immer gerade eine neue Konsole kaufen. Das Gerät spielt AAC-Files ab, dafür keine MP3-Files, aber das ist heutzutage nicht so tragisch, das Umwandeln geht schnell. Dann gibt es so eine Musiksoftware dazu, wo man so Pitching und andere Effekte machen kann. Dann die Kamera streamt auch ein Live-Bild natürlich und da kann man zum Beispiel Fotos morphen oder einen Livestream von einer Figur, also von einem Kopf in einen anderen rein morphen. Natürlich nicht so, wie es super professionelle Software macht, aber
ja, es ist ein Spielzeug.
Spielerei, ja. Fotos können über Wireless von DS zu DS übertragen werden, also zumindest von DSi zu DSi. Es unterstützt WPA und WPA2, das ist ja das, was viele endlich gefordert haben, weil ja, heute Web extra einschalten, will man nicht mehr Wireless. In Japan gibt es den DSiWare, also das ist ein Store, wo man Spiele online kaufen kann, wie der Wii Store. Und ja, insgesamt sollen wir aber warten, bis das Gerät bei uns rauskommt, weil alle Menüs sind in Japanisch gehalten und man kann auch den Store gar nicht aufrufen, wenn man nicht in Japan ist. Also von dem her, abwarten, das Gerät kommt nächstes Jahr, ist ein riesen Verkaufsseit jetzt schon in Japan. Das heisst, es wird auch bei uns zum Mega-Hit.
Okay. Weisst du schon, wie viel das etwa noch wird kosten? Ist das bekannt?
Ich habe mal News gemacht, ich glaube genau gleich viel wie der jetzt.
Okay, weil ich meine, Nintendo, die setzen jetzt einen Preis fest und in 10 Jahren wird es immer noch gleich viel kosten.
Das ist ja so, aber ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war genau gleich teuer wie der jetzige.
Okay.
Und es ist ein bisschen mehr über fürs Geld. Wobei, nein, sie haben ja wegrationalisiert von dem.
Ja.
Etwa gleich viel.
Okay.
Dann Microsoft News. Das Dashboard, das neue. Da einfach die paar Key Features von dem neuen. Es erlaubt endlich das Installieren von Spielen auf Disk, sofern man eine hat. Also man muss so eine Microsoft-Disk haben, man kann nicht einfach einen USB-Disk hängen. Durch das wird das Gerät extrem viel leiser, weil das extrem laute Laufwerk nicht mehr läuft. Das Installieren dauert ungefähr 10 Minuten von einem Spiel. Dann die Oberfläche sieht ein bisschen ähnlich aus wie Apples Coverflow. Also man sieht so Covers halt von den Spielen und so, wo man hin und her scrollen kann. Und eben neu kommen Avatars, die man schon aus der Nintendo Mii-Zeiten kennt. Ja, das wäre es eigentlich schon von den News. Es ist nicht so viel. Wer mehr News will, www.gamester.tv.
Ja, dann gehst du auf die Webseite, weil wir haben doch tatsächlich neben all dem Gamer noch Zeit gefunden, ein paar Artikel.
Ja, wir sind momentan gut im Soll, glaube ich.
Ja.
Ja, und ja, wie immer, kommen wir zum Rant.
Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
Heute haben wir mal kein Home drin. Wobei,
ja, stimmt.
Wobei Home ist meistens bei den Gerüchten. Die haben wir
ja, das ist. Oder bei, also wir könnten eigentlich auch Running Gags könnten wir eigentlich auch noch machen. Also.
Aber kommen wir zum Rant. Und zwar, ja. Ich habe mir hier Little Big Planet Kostümpreise ausgesucht. Und muss da einfach sagen.
Bärenweich.
Ja, also. Sony, haben dann alle Tassen im Schrank für ein seltenes T-Shirt, ein virtuelles T-Shirt für einen Sackboy 7 Stutz zu verlangen.
Und ich meine, du hast ja im Spiel wahrscheinlich schon 50 Möglichkeiten, was du dem Oberkörper anziehen
kannst. Ja, und dann kannst du noch deine Dinge drauf pappen, weißt du?
Ja, aber und dann können wir sie mit irgendeinem. Entschuldigung, Wortausdruck, Futzen-T-Shirt für 7 Stutz.
Das war im Prinzip einfach das Little Big Planet Logo gewesen.
Ja,
also nicht mehr.
Müsste es ja mal gut aussehen. Nein,
und 7 Stutz. Klar, sie sagen.
Und man kann es nur in der ersten Woche kaufen.
Ja, 7 Stutz. Und also, ja, und dann auch jetzt, heute oder gestern, wieder neue Kostüme veröffentlicht. Ein paar gratis, das ist nicht gut. Aber dann wieder zwischen 1.75 Franken und 3.75 Franken abkassieren für irgendwie einen Helm oder was auch immer. Es ist ein bisschen mehr als nur ein T-Shirt, aber...
Das 4-Stutz-Pack habe ich nicht angeschaut, da sind ja mehrere Kostüme drin. Aber gleich 1.70, also komm jetzt.
Und vor allem, irgendwie eine Woche nach dem Start des Spiels ist schon 500 verschiedene Sachen zum Kaufen, obwohl Spiele selber 1000 verschiedene Möglichkeiten gibt, integriert hat, sich zu kleiden, oder?
Also für mich unverständlich, wenn ich mir aber so im Nachhinein überlege, geht das so ein bisschen in die Richtung, wie die Games in Korea, es sind die ganz gross, die du gratis spielen kannst, aber wenn du dann irgendwie ein Kostüm oder Zeugs oder Waffen oder was auch immer du haben für deinen Charakter, dann musst du zahlen. Und dann kostet es halt irgendwie 50 oder einen Stutz.
Schon, aber wenn ich natürlich 100 Stutz sparen, weil ich Spiele nicht muss kaufen muss,
ja,
sage ich mir, vielleicht gebe ich doch 50 Stutz aus.
Das Prinzip nicht begriffen.
Ja, generell.
Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, ich sehe schon nur meine Freundin, wie viel Sackboy-Kostüm das sie schon gespeichert hat.
Gut, wie schon gesagt, ich glaube schon, dass der Markt da ist. Nur habe ich einfach das Gefühl, es kommt nicht nur uns ein bisschen schräg rein. So ein bisschen im Normaldenkenden, was zumindest Preise angeht.
Ja.
Ein Kostüm sollte einfach nicht mehr als 50 Rapp oder einen Stutz kosten. Also, dann würde ich sogar ab und zu auch etwas kaufen, wenn es wirklich etwas
Cooles hat. Ja, wenn es etwas Cooles hätte, so eine Art weiter oder so irgendetwas, dann würde ich mir es vielleicht sogar noch überlegen.
Aber 7 Stutz?
Ja, fast 2 Stutz.
Da.
Oder 7 Stutz für irgendetwas Spezielles.
Ja, Sony, bitte überdenken das. Und auch alle anderen Hersteller überdenken das. Es ist ja nicht nur Sony so. Das heisst, also ich finde, das ist nicht der richtige Weg. Ich generell bin ja nicht so Fan von wiederkehrenden Kosten. Und wenn ich dann natürlich ein Spiel schon 100 Stutz ausgebe, will ich am Schluss nicht auch nur 80 Stutz ausgeben für irgendwelche Kostümscheiß.
Ja.
Gut, das war mal der erste Rang. Jetzt kommen wir zum zweiten. Er geht ein bisschen an die Fanseiten und an die Fachpresse. Und zwar geht es um...
Alles dumme.
Ja, nicht alles. Es gibt auch gute. Und die meisten sind gut. Und ich, die Fachpresse tut ja eigentlich, probiert ja nur, die Masse das zu bringen, was die Masse gerne will. Aber ich finde auch, sie könnte das auch ein bisschen anders machen. Und zwar geht es um einen Vergleich. Gears of War 2 gegen Resistance 2. Ja. Ich meine, ich finde den Vergleich so dämlich, weil man einfach... Birne mit Äpfel vergleicht. Nehmen wir nur mal schon das grundlegende Prinzip. Gears of War 2 ist ein Third-Person-Shooter, Resistance 2 ist ein First-Person-Shooter. Ich finde schon dort, klar, der eine sagt Shooter ist Shooter, aber für mich sind das schon mal zwei grundlegend verschiedene Sachen. Also, schon schwieriger zum Vergleichen. Und dann, ich meine, hey, der eine Shooter geht auf die Xbox 360, der andere nur auf der PS3. Also, who cares, welcher besser ist? Weil du sprichst nicht die gleichen Käufergruppen an. Es interessiert doch keine Sau. Es geht niemand in die Laden und sagt, puh, ja, alle Konsolen, was soll ich kaufen? Das ist ein kleiner Teil. Weil wer sich für teures Geld ein PS3 gekauft hat, hat nicht unbedingt gerade eine Xbox 360 und umgekehrt. Dass das vielleicht irgendwann mal so ist, ja, und dass es natürlich Hardcore-Fans gibt auch, aber dann ist es dann auch scheißegal, die kaufen beide Versionen, so wie ich. Und allen anderen... Lass doch die Freude, es hat auf dieser Welt genug Platz für mindestens 2 Shooter.
Ja, also, ist schon recht fragwürdig. Halt, warum ist es halt einfach ein Kampf der Titanen?
Ja,
es aber... ist das eine Hype-Spiel von der einen Konsole, das andere Hype-Spiel von der anderen Konsole. Das ist wie Windows mit Apple OS 10 vergleichen.
Ja.
Es wird immer wieder gemacht und es sind einfach...
Es ist ein...
Es verkauft sich halt,
ja,
oder?
Ja,
es ist
sagen.
Schlagzeile, es ist plakativ, es klebt, es ist...
Aber ich finde eigentlich, Fachpresse... Vor allem, meine Fanseite ist klar, aber Fachpresse, bitte, der hat das ja nicht nötig. Haltet euch an die Fakten, lobt Spiele, übertreibt es nicht. Ich meine, schon die meine, da gibt es so viele Beispiele, eben die Fachpresse, wie sie ja über die Story von Gears of War herfallen, wie gut, dass sie sind. Und dann die Resi 2 Story... Oh, da heisst es plötzlich im Eis, es war so super, aber ich weiss noch genau, die gleichen Leute haben im Eis gefunden, dass der Zählweis beschissen war in Resi. Jetzt im 2 war es super im Eis und dann stört sie im 2. Übrigens sind das die gleichen Leute, die heute sagen, Gears of War 2 ist so viel besser, im Eis hat so viel scheisse Ding gehabt. Dann frage ich mich, wenn sie sagen, es sei so viel scheisse Ding gewesen, warum haben sie dann 9 oder 10 gegeben für so ein Game? Also, dort kommt mir dann ein bisschen, ja, der Fanboy manchmal zu fest rein.
Alles doppelt.
ja, im Prinzip kannst du schon so sagen, alles doppeln. Wir sind auch doppeln, also das wollte ich nicht, behaupten, dass wir jetzt hier besser sind, aber...
Ja, aber weißt du, auf einem höheren Niveau.
Genau. Und wir probieren es zumindest. Also wir vergleichen nicht ständig alle Games untereinander. Zumindest nicht, wenn sie total verschieden sind.
Ja, wie soll ich auch? Ich kaufe mir doch nie einen Xbox 360 als Sony-Fanboy.
Das stimmt. Wenn du nicht mehr hast, dann würde ich sagen, gebe ich noch einen kurzen Ausblick auf...
Ich habe fertig.
Hast du fertig? Dann einen kurzen Ausblick auf die nächste Sendung. Die ist ja relativ lang geworden, weil wir halt schon lange keine Sendung mehr hatten. Die letzte ist ja doch schon vor mehreren Wochen aufgezeichnet worden. Und die nächste machen wir natürlich dann ja, in naher Zukunft. Dort werden wir vor allem über das epische Fallout 3 sprechen. Ich hoffe, dass du dort vorwärts kommst.
Also ich habe es gestern bekommen, aber ich habe echt einfach noch zu wenig Zeit gehabt. Es ist so viel Zeugs rausgekommen. Auch wenn du die ganze Zeit über Games gequatscht hast, ich habe auch gegamet.
Das ist schon so, ja.
Es ist so viel rausgekommen, ich bin gar nicht dazu gekommen, dass ich wirklich noch...
Ja, vielleicht komme ich es ja auch noch über. Wer weiß? ich habe es ja nicht. Also von dem her, also zumindest nicht für Konsolen. Das heisst, ich kann höchstens über PC-Version reden. Die habe ich aber noch nicht gross angespielt. Ja, mal schauen. Bei den Shooter reden wir über den Open-World-Shooter Far Cry 2 von Ubisoft. Der hat jetzt einfach nicht mehr reingepasst. Gespielt haben wir ihn schon.
Ja, Brothers in Arms hätten wir auch noch.
Das kommt auch nächstes Mal sehr wahrscheinlich noch. Dann natürlich Call of Duty World at War. Der Nachfolger von einem der erfolgreichsten Spiele von dieser Generation. Kann es im Vorgänger Paroli bieten?
Beim COD4 hat es ja so ein Zeitchen gebraucht, bis ich angefixt war.
Aber dann?
Dann habe ich den Keal überholt.
Jetzt sind wir wieder auf gleichem Niveau. Beide im Prestige-Mode.
Genau.
Ja, und wenn das noch nicht reicht, wir werden vielleicht, je nachdem, wenn wir den Podcast aufzeichnen, Resistance 2 sogar noch drin haben, wobei könnte knapp werden. Und dann, wenn es endlich knapp klappt, zur Konversion für PS3, inklusive dem neuen Headset. Versprochen ist das schon seit 3 Wochen. Wo ist es noch nicht. Aber Zocom Beta war jedenfalls interessant, auch dort können mitmachen. Hat zwar schon Licht und Schatten gegeben, je nach Patch-Version, aber gross und ganz könnte es etwas sein. Und ich glaube auch, dass im nächsten Podcast dann wieder der Rant zu Sony's Home nicht fehlen wird. Also, das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen gute Zeit bis zum nächsten Podcast und verabschiede mich.
Ja, alle zusammen. Das war es wieder mit Tricks und Gags.
Ciao zusammen.